What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig, rau und unangenehm. Und mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zum zweiten Star Wars Podcast. Wenn ihr den ersten schon gehört habt, wisst ihr, dass wir uns schon über Episode 4, 5 und 6 sehr stark ausgetauscht haben und heute wollen wir über die Prequels reden, das heißt Episode 1 bis 3. Das Ganze mache ich natürlich nicht wieder alleine, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Einmal von Stu, hallo Stu.
Hallo.
Einmal von Pascal, hallo Pascal.
Hallo.
Und auch der Dominik ist dabei, hallo Dominik.
Aloha.
Okay, genau, dieses Mal geht es um Episode 1, 2 und 3 und das ist jetzt so langsam so die Kinozeit, Kinogeneration, wo wir, glaube ich, beziehungsweise irgendwie wir alle mit im Kino gewesen sind. Deswegen wäre meine erste Frage an euch als Einstieg, wann habt ihr denn das erste Mal von den Prequels gehört beziehungsweise erfahren? Wisst ihr das noch?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist ja so gewesen, dass die Ankündigung noch zu der Zeit war, als es kein Internet gab, also nicht wie wir es heute kennen. Und bei mir war es so, ich hatte damals die Cinema gelesen, habe gelesen, oh, es kommt ein neuer Star Wars Film. Und ich meine sogar, dass bei irgendeiner Nachrichtensendung auch gesagt wird, okay, er ist abgedreht und er kommt dann ins Kino. Aber es war nicht vergleichbar mit heute, wo wir halt eben schon 4, 5 Jahre vom Kinostart wissen, was da Sache ist.
Dominik?
Ja, ich kann so meine Anekdoten aus dem letzten Podcast eigentlich so ein bisschen fortführen, weil ich hatte ja schon erzählt, ich konnte als Kind Star Wars und Star Trek nie auseinanderhalten. Es war für mich immer so ein Gedankenmatsch und Episode 1 kam ja ins Kino, da war ich 9 Jahre alt. Den habe ich dann tatsächlich nicht im Kino gesehen, sondern auf Videokassette erst. Und darauf aufmerksam geworden bin ich, da kann ich ja wieder den Bogen schlagen, durch Lego. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie ein Nachbarskind, das war total fasziniert. Und dann hatte der, ich glaube, das war sogar mit mein allererstes eigenes Lego-Set irgendwie so diese Szene zwischen Darth Maul und Qui-Gon Jinn in der Wüste auf Tatooine. Und da war ich total fasziniert von Darth Maul, dieser Nachbarsjunge auch. Und der war ziemlich sauer, weil er hatte Episode 1 im Kino gesehen und war dann aber 3 Jahre später zu jung für Episode 2. Und musste dann halt 6 Jahre warten, bis er den erzählen durfte. Und ja, das war so mein allererstes Mal. Aber ich war da damals auch verwirrt, warum es Episode 1 heißt. Hatte ich ja auch schon mal erwähnt.
Okay. Wie war das bei dir, Pascal?
Bei mir war es auch eine Mischung aus Lego und Hörensagen. Ich war damals 7, als der im Kino kam. Und ich weiß noch, dass es dann einen Tag gab, als mein Onkel bei uns zu Besuch war und eine Raubdisk dabei hatte. und auf dieser befand sich Star Wars Episode 1 im englischen Originalton. Und natürlich konnte ich damals noch kein Englisch, aber ich habe sie bei meinem Vater in den Computer reingeschoben und habe das gesehen, habe natürlich kein Wort verstanden. Aber ich habe mir dann nur die Kämpfe angeschaut. Und diese Kämpfe waren Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, dachte ich mir. Das ist ja unfassbar. Und zur gleichen Zeit kam damals auch ein Computerspiel raus, wo du Obi-Wan gespielt hast. Und das habe ich dann auch immer mal so ein bisschen gespielt und habe mich dann selber so ein bisschen in den Star Wars-Hype versetzt, der ja eigentlich schon da war, weil ich natürlich vorher schon die alten Teile gesehen habe. Aber das war so meine erste Berührung mit der dunklen Bedrohung.
Das Computerspiel habe ich letztens noch auf YouTube gesehen. Mein Gott, sah das scheiße aus.
Genau, also so ein Hype wie heute quasi über das Internet gab es natürlich nicht. Ich glaube, ich habe das auch einfach nur durch Nachrichten, keine Ahnung, oder durch tatsächlich auch so Kinozeitschriften erfahren. Und war auch im Kino. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, welche Filme ihr tatsächlich im Kino gesehen habt. Aber Spiele ist ein gutes Stichwort, weil ich hatte auf dem Game Boy auf jeden Fall ein Star Wars Spiel. Ich glaube auch so Episode 1. Und ich habe das Podracer Spiel gespielt.
Ich auch.
Das gab's nämlich dann auch noch.
Ja,
genau. Das ist auch super. Das ist super.
Ja, das ist wirklich gut. Genau, welche habt ihr denn, oder welche Filme habt ihr denn tatsächlich im Kino sehen können? Wisst ihr das noch?
Also, ich habe letztes Mal ja schon erzählt, dass ich die Special Edition im Kino geguckt habe, ausnahmslos. Und Episode 1 habe ich jetzt extra mal nachgeguckt. Der ist Mitte Mai in den USA gestartet. In Deutschland erst Mitte August und Mitte Juli ist er in Großbritannien gestartet. Und das, der Zufall wollte es, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Mutter und meinem besten Freund im Sommerurlaub in England war. Und habe ihn dann am 15. Juli, also war ein Donnerstag, nachmittags gesehen. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel vor diesem Kino stand. Und wir dachten so, boah, die Briten haben wohl für Star Wars nichts übrig. Ich meine, da stehen nur ein paar Leute, also das ist ja easy peasy. Und dann haben wir mal um den Block geguckt und mussten feststellen, okay, das ist also das ein sogenannter Blockbuster. Und dann haben wir ihn halt geguckt und ich konnte damals echt nicht so gut Englisch. Das kam erst mit den Jahren dazu. Die DVD hat mir sozusagen Englisch beigebracht. Und ich habe diesen Film von der Handlung nicht wirklich verstanden. Ja, und ich
kam. Das lag aber nicht am englischen Ton.
Ja, da können wir gerne später dazu reden. Ich kam aus dem Kino raus und war wirklich so, boah, das war der geilste Film aller Zeiten. Und habe ihn dann halt, als er in Deutschland lief, dann nochmal geguckt im Kino, auch am Starttag, und kam raus und da war schon so, ach ja, er hat seine Fehler. Und irgendwann musste ich mir dann schon eingestehen, ja, ist halt nicht so toll. Aber ich habe mich schon ziemlich geil gefühlt, ne? Wenn man dann so irgendwie seinen Freunden sagen konnte, so, ach, Star Wars läuft in 3 Wochen. Ach ja, den habe ich in Großbritannien habe ich den schon gesehen.
Ja. Und der ist genial. Schon alter Hut,
ne? Und der ist super genial.
Genau, bester Film aller Zeiten, dass der von keinem was einfällt.
Wobei ich nicht spoilerfrei reingegangen bin, weil wir haben vorher, waren wir noch so im Shop, und da waren so Comics. Und ich bin ja kein Comic-Experte. Und da habe ich in einem Phantom Menace-Comic geblättert, was halt die Geschichte 1:1 nacherzählt hat. Und dann habe ich halt auf den letzten 3 Seiten irgendwie halt gesehen, wie dieser Darth Maul halt stirbt. Und es ist wirklich so eingetreten. Und noch eine kleine Anekdote. Ich fand damals schon diesen Darth Maul mit einer der geilsten Star-Wars-Charaktere vom Design her. Mhm. Und wollte mir unbedingt mal so eine Figur ins Zimmer stellen. Aber die waren halt unglaublich teuer. Und dann habe ich in England eine Figur gefunden, die hat 8 Pfund oder so gekostet. Die war auch recht groß. Also ich würde sagen, so war vielleicht 15 Zentimeter groß. Und habe mich immer gefragt, komisch, warum ist die so unglaublich günstig? Und ich habe dann erst 3 Jahre später festgestellt, dass man den Kopf abmachen kann. Und was ist da? Ja, eine Öffnung. Für was? Für Shampoo. Da war Shampoo drin. Und ich habe diese Figur immer noch.
Ja. Immer, dass du nicht den Jar Jar Binks Lolli. Ne?
Nein, da kann ich sagen, Jar Jar Binks fand ich damals schon irgendwie ein bisschen nervig.
Ja. Genau, also über die Figuren sprechen wir ja nachher eh nochmal ein bisschen. Ja, genau. Okay, wie war das bei euch, Pascal?
Was war die Frage?
Welche Szene du im Kino gesehen hast von den
Zeiten. Achso, ich habe tatsächlich nur die Rache der Sith im Kino gesehen, also von der Prequel-Trilogie. Ich weiß gar nicht mehr, wann kam Klonkrieger raus?
2002.
Ich habe nur die Rache der Sith gesehen, in der Spätvorstellung Freitagabends. Und war natürlich ein famoses Erlebnis.
Mhm. Dominik?
Ich habe auch nur die Rache der Sith im Kino gesehen. Ich muss dazu anmerken, das ist einer der ganz, 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 ganz wenigen Filme, die ich 2-mal im Kino geguckt habe, weil ich gehe normalerweise selten 2-mal in einen Film, weil dann geht er mir auf DVD schon auf den Sack, weil ich die Dialoge sehr, sehr schnell auswendig lerne. Und den habe ich tatsächlich 2-mal gesehen, weil nämlich in der ersten Vorstellung, wo ich war, neben mir Jugendliche saßen, die keinen Film gesehen hatten und halt alles kommentiert haben. Und deshalb habe ich die Hälfte vom Film nicht mitbekommen und war dann später noch mal drin. War für mich damals sehr glorreich. Ich war auch sehr gehypt auf den Film. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe den damals geguckt. Ich glaube, da war Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen. Genau am 22. Mai kam der, 19. Mai kam der raus, 22. war ich drin. Mein Vater hat Wahlhelfer gemacht und ich bin ins Kino gegangen. Und Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich damals, glaube ich, irgendwie so ein Sonderheft oder so am Kiosk hatte. Und da war dann tatsächlich eine Nacherzählung des gesamten Films drin. Und die habe ich dann gelesen, wie ich dann halt gepeilt habe, scheiße, das ist wirklich jetzt der ganze Film, den die mir da erzählen. Und dann hatte ich mir, ich glaube, das war schon einige Zeit voraus, und dann hatte ich mir sogar noch damals bei uns in der Fahrbücherei hatte ich mir sogar den Roman zu dem dritten Film noch bestellt. Und den habe ich dann auch wieder vor dem Film gelesen.
Okay. Genau, also bei mir war es so, ich habe Episode 1 im Kino sehen können, habe komischerweise Episode 2 nicht gesehen. Man muss dazu sagen, ich bin ein Dorfkind und bis zum nächsten Kino waren es eine Autofahrt von mindestens 40 Minuten, muss man dazu sagen. Und ich habe dann Episode 3 wieder im Kino gesehen.
Mhm. Okay.
Okay.
Ich habe gar nicht erzählt, ich habe alle im Kino geguckt, so wie es geht.
Keiner hört meine Fragen. Also. Aber dann verlassen wir doch mal so ein bisschen unsere Kindheitskino-Erinnerung und gehen mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene mit deiner ersten Frage.
Oha.
Und zwar, welche Bedeutung hatten denn jetzt Episode 1 bis 3 für Star Wars als Reihe an sich? Könnt ihr das beantworten?
Für uns oder insgesamt?
Insgesamt.
Okay. Ich finde, die Prequel-Trilogie ist so ein bisschen wie der Onkel, den keiner leiden kann, der aber trotzdem, weil der Familie ist, trotzdem immer zu den Familienfeiern eingeladen wird.
Und immer betrunken ist.
Immer betrunken, ja.
Naja, man muss wahrscheinlich die Prequel-Trilogie allein schon deswegen als maßgeblich betrachten, weil sie ja wirklich nochmal dieses Merchandise so extrem angekurbelt hat. Ich glaube, dass ohne die Prequel-Trilogie es diesen Kult um Star Wars dieser Größendimension einfach als Konsumgut heute nicht geben würde.
Ja, also es hat einer neuen Generation die Marke Star Wars geöffnet.
Ja.
Und hat zeitgleich aber auch dazu geführt, dass, also davor war George Lucas ja sowas wie ein Gott. Ja, und das hat sich dann mit den Prequels ein bisschen erledigt.
Ja,
selber. Das stimmt.
Ja. Genau, also ich würde das auch so sehen, also gerade dadurch, dass jetzt nochmal drei weitere Filme kamen. Und ich glaube, also niemand hat das ja erwartet. Also gehe ich nicht von aus, dass die Leute irgendwie in den 90ern rumgelaufen sind und gedacht haben, so, oh, jetzt mal wieder ein Star Wars-Film, ne? Wird aber Zeit. So. Nee. Und dann haben sie es tatsächlich einfach gemacht und das hat so einen richtigen Push für dieses Star Wars-Universum, für dieses Franchise. Und ihr habt das ja schon gesagt, Merchandise, Spiele, Comics, Bücher. Ich meine, die gab es ja trotzdem, aber die waren halt eher so für Fans gedacht. Aber das ist jetzt nochmal einfach viel, viel breiter aufgestellt gewesen. Und überlegt mal, was wir bekommen haben mit Klonkriegen, Klontruppen. Ne? Also gerade diese Erweiterung an sich von diesem Star-Wars-Universum. Ja. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das für einen Push gebracht hat. Als auch, das muss man auch nochmal sagen, 1999, 2002 und 2005 zusammen dann mit Herr der Ringe und Beginn Harry Potter quasi auch nochmal so ein Startschuss für so Blockbuster-Reihen.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Das gehörte halt auch dazu. Ne?
Ja. Kann sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, dieser infernalische Hype wohl damals in den 90ern. Also es ist ja allseits bekannt, dass Leute irgendwie in Filme wie Rendezvous mit Joe Black oder Wing Commander mit Freddie Prinze Jr. gerannt sind und dann direkt wieder raus, nachdem der Trailer zu Episode 1 gelaufen war. Ne?
Genau.
Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und
du musst halt dazu sagen, dass es diese beiden Filme halt waren, wo der Trailer nur vorlief. Ne?
Ich muss dazu sagen, ich habe das in der Cinema gelesen, dass vor Rendezvous mit Joe Black Star Wars Trailer läuft. Und dann war es so, dass ich meine Mutter und ihren damaligen Lebensgefährten dazu überredet bekommen habe, den Film zu gucken. Den sie aber auch gucken wollten, also nicht wegen dem Trailer, sondern weil sie sagten, ach, romantischer Film mit Anthony Hopkins, das ist ja so ein toller Schauspieler. Da bin ich mit denen Samstagabend ins Kino gegangen, hab mir diese Gurke von Film angeguckt und es lief kein Star Wars Trailer.
Frechheit.
Total, ja wirklich, ich war echt schockiert. Und gelangweilt, 3 Stunden mal, oh Gott, naja, okay.
Ja, der ist...
Das erklären wir dann in unserem Rendezvous für Joe Black, oder wie der heißt, Podcast. Ja.
Joe Black. Was man natürlich auch noch sagen muss, ist, dass die Prequel-Trilogie natürlich auch noch mal entscheidend dazu war, einer neuen Generation die alten Teile näher zu bringen, ne?
Das stimmt, ja.
Auch ein ganz großer Punkt, was man dann auch damit gesehen hat, dass ganz viel Lego aus den alten Filmen aufgelegt wurde. Mhm. Als Beispiel jetzt mal. Allgemein ja. Lego. Star Wars Lego seit den Prequels unfassbar.
Ja, stimmt. Unfassbar. Das Ding überhaupt.
Ja.
Also ich glaube, Lego existiert heute auch nur noch deswegen.
Ja, also ich war ja damals in dem Alter, was heißt, man kann wahrscheinlich auch noch im höheren Alter mit Lego spielen, also ich jetzt nicht, aber ich
ja, war, kann man.
Damals,
wenn man so nah hat,
damals Kind war, habe ich mir zu Weihnachten nur Lego-Sachen gewünscht und auch so riesige Dinge halt, alle Podrenner und Raumschiffe und was weiß ich nicht alles. Es gab auch so tolle, es gab so diese Helme von den Charakteren, zum Beispiel von Jabba und von Chewbacca und so, die konnte man aufklappen und in diesen Köpfen waren dann so Welten drin. Da war dann zum Beispiel der Thronsaal vom Imperator drin mit kleinen Figuren. Wow. Und so. Ah, die hatte, damals habe ich alles, war ich voll das Kapitalistenopfer.
Ja, mich hat bei Lego Star Wars auch wirklich immer fasziniert, wie unfassbar detailreich das war. Also wirklich bis ins jede kleinste Detail, auch die Schiffe detailgetreu aus den Filmen nachempfunden, fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und ich habe dann auch immer, kann mich erinnern, ich habe mit meinem besten Kollegen, also damaligen besten Kollegen, habe ich immer in der Spielwarenabteilung haben wir immer durch den Katalog geblättert und uns dann halt die neuen Star Wars Sets angesehen. Das war schon immer was Besonderes dann irgendwo.
Ja. Ja.
Übrigens, Lego-Spiel, gutes Stichwort, dieses Jahr erscheint ja auch die komplette Reihe nochmal als Lego-Spiel, also Episode 1 bis 9.
Mhm.
Als neue Auflage.
Ja, dann kann man es nicht mehr Complete Saga nennen, das andere, ne?
Ja, genau. Okay, dann würde ich mal ins Detail übergehen und ich fange mal mit dem Kontroversesten irgendwie so an. Und zwar die Frage an euch, oder beziehungsweise vervollständigt einfach den Satz, Jar Jar Binks ist für mich, Stu.
Jar Jar Binks ist für mich ein wunderbar geschriebener Charakter, der das Star Wars-Universum unglaublich weiterentwickelt hat. Und ich fand den halt damals schon bei der Erstsichtung im Englischen irgendwie nervig. Daran hat sich nichts geändert. Mittlerweile ist ja auch bekannt, dass der Darsteller, dieser Ahmed Best, ziemlich drunter gelitten hat. Mhm. Das tut mir auch leid, weil diese Hassreaktion hat ja dann irgendwann auch Ausmaße angenommen. Die waren echt nicht schön, aber es ändert nichts daran. Ich meine, Episode 1 ist ein Kinderfilm. Das muss man sich bewusst machen. Aber ich kenne Kinder, die Episode 1 auch gesehen haben und Jar Jar irgendwie scheiße fanden. Es ist einfach wirklich, also wenn Jar Jar nicht so wichtig wäre in Episode 1, wäre es nicht so schlimm. Aber er ist halt wirklich, ich würde sagen, neben diesen Jedi-Rittern mit einer der zentralen Hauptfiguren. Das ist
definitiv handlungsrelevant, ne?
Ja, genau.
Und es gibt ja dieses Making-of, diese legendäre Äußerung von George Lucas, wie er vor seinen Mitarbeitern steht und sagt, der Film steht und fällt mit Jar Jar Binks. Und
er sollte Recht behalten.
Er sollte Recht behalten, ja.
Ich sagen.
Um eins vorwegzunehmen, ich mag Episode 1 nicht. Es liegt aber nicht alleine an Jar Jar Binks, weil oft wird das ja so alleine an dieser einen Figur festgemacht. Ich glaube, dass Episode 1 selbst ohne Jar Jar Binks oder mit einem entschlackten Jar Jar Binks immer noch kein guter Film wäre.
Okay. Pascal?
Ich kann mich da nur anschließen. Jar Jar Binks ist halt einer der Punkte, an dem man gut ablesen kann, was vor allem bei Teil 1 halt falsch läuft. Ne? Und ich war auch als Kind nie Fan von Jar Jar Binks. Aber ich war jetzt auch niemand, der den irgendwie von Grund auf verdammt hat. Der hat halt einfach für mich nicht funktioniert. Ich fand diesen Klamauk halt nicht lustig. Aber, naja, gibt's, also wie du schon sagst, auch ohne Jar Jar wäre Teil 1 definitiv immer noch kein guter Film.
Okay, Dominik.
Ja Gott, ey, jetzt muss ich mich hier outen. Ich fand Jar Jar Binks als Kind eigentlich ganz nett und lustig. mittlerweile, also ich habe gar nicht mal so das Problem, weil ich kenne ihn ja auch wieder jetzt aus der Clone Wars Serie, da haben sie ihn ja auch wieder rangeholt und man muss sagen, sie haben die Figur schon so ein bisschen verbessert, auch wenn die immer noch ein bisschen anstrengend ist. Was ich für ein Problem mit der habe, ist gar nicht mal die Figur an sich, sondern das Konzept, das dahinter steckt. Also wirklich, dass man einen reinen Comic-Relief-Charakter hat, der keine wirkliche Geschichte hat, der keine Entwicklung hat, der eigentlich nur dazu da ist, um irgendwie Plots in Gang zu bringen. Also eigentlich so die nervige Art von MacGuffin eigentlich sogar ein Stück weit ist. Na, also er ist jetzt nicht direkt ein MacGuffin, aber er ist ja nicht unwichtig eigentlich für den Plot in Episode 1. Ne? Das muss man ja sagen, aber über weite Strecken ist er halt einfach nur ein reiner Comic-Relief-Charakter. Und man muss sagen, dass da auch, naja, also stecken irgendwie auch rassistische Stereotypen in der Figur.
Ne? Also, ja. Ja, nicht nur in der Figur. Ne?
Ja, in Watto zum Beispiel auch, ja. Das ist ja eine Judenkarikatur, ne? Ja.
Ich wisse nicht, was ihr meinen.
Obwohl, genau. Watto fand ich cool. Watto fand ich immer cool.
Genau, also mir ging das ähnlich. Ich fand die Figur damals auch schon richtig nervig und aber immerhin hat er dann ja auf dem Schlachtfeld einiges reißen können. Aus Versehen.
Aus zwar, Versehen, ja.
Aber ja, immerhin.
Toll.
Ja. So extrem Genius.
Immerhin hat er die Republik verraten, ne?
Ja.
Ich muss ja dazu sagen, es gab ja lange Zeit diese ganz, ganz böse Theorie, dass quasi Jar Jar Binks ja an allem schuld ist und eigentlich der geheime Sith-Meister im Hintergrund ist. Ich hätte das so gefeiert, wenn sie das in Episode 9 dann aufgegriffen hätten. Und am Ende steht da quasi Jar Jar vor allen und sagt, aha, ich habe mich reingelegt.
Nicht so auf euch gewartet.
Genau.
Ja, ich glaube, das wäre aber auch irgendwie scheiße gewesen, oder?
Naja, gut. Das wäre der perfekte Dick-Move gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht hatte Ryan Johnson.
Das hätte man sich dann wieder trauen müssen, ne? Also, das wäre natürlich, ja, boah, ist nicht, wenn ich das, also, das wäre Wahnsinn, ey. Jar Jar da. Na gut.
Ja. Irgendwann taucht ein Leak von Ryan Johnson auf, wo das drin war.
Ja, auf jeden Fall. dann verlassen wir mal Jar Jar und gehen über zur, ich glaube, wir sind, also zumindest, ich hoffe, wir sind uns da alle einig, zur coolsten Figur der drei Filme, oder zumindest des ersten Films vor allen Dingen, und zwar Darth Maul. Wie findet ihr denn Darth Maul?
Also wie ich schon sagte, das Design ist super.
Ja, ja.
Ich fand's oder find's immer noch ein bisschen schade, dass es eigentlich so, ich meine, was macht er? Er sagt drei Wörter zu dem mysteriösen Kapuzenmann namens Imperator. Er springt in der Wüste mal kurz auf Qui-Gon Jinn drauf und am Ende gibt's halt diesen Kampf. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ich glaube, ich hätte es gefeiert, wenn Darth Maul so eine Art Darth Vader gewesen wäre für die neue Trilogie. Jetzt nicht, ja, dass Zulus rauskommt, der ist Obi-Wans Vater, das jetzt nicht.
Nee, aber so der Hauptbösewicht der drei Teile.
Genau, ja, genau, weil er hatte einfach den Look.
Ja.
Das hat er einfach, allein dieses Doppelschwert ist immer geil. Ne?
Und die Moves, Alter.
Ja. Ich war damals auch echt enttäuscht, dass der stirbt.
Ja.
Okay.
Ich glaube, Pascal, the stage is yours.
Dennoch war ich etwas irritiert, unzufrieden und missmutig, als er dann in einem späteren Star Wars Film aufgetaucht ist.
Ja.
Aber das gehört hier nicht hin.
Nee.
Pascal, ja, tobt dich aus.
Ja, ich bin einfach großer Fan von Darth Maul. Design ist der Oberhammer. Also es gibt keinen Star Wars Bösewicht, der so geil designt ist. Er sieht ja aus wie direkt aus der Hölle hervorgekrochen, um alle Jedis zu killen. Was er auch geschafft hätte, wenn man ihn hätte gelassen. Ja, total verschenkt. Einerseits.
Darth Maul kills the Star Wars Universe, ist mir gerade im Kopf gesprungen.
Also, total verschenkt natürlich. Aber dann halt auch wieder so stark, dass er den besten Kampf der ganzen Reihe hat halt einfach, ne? Ja, Darth Maul ist Hammer. Darth Maul ist auch einer der Gründe, warum, wenn ich über Episode 1 spreche, nie so richtig böse über Episode 1 spreche. Weil hat uns halt Darth Maul gebracht. Darth Maul ist geil.
Ja, so geht mir das
Man darf auch nicht vergessen, dass Darth Maul damals eine der treibenden Marketing Werkzeuge war. Der war ja wirklich überall drauf, diese Fresse. Und ich meine, ja,
guck dir das Filmplakat an.
Ich muss gestehen, die Namen bei Star Wars sind ja manchmal immer ein bisschen komisch, gerade für uns Deutsche. Ich sag nur Boba Fett, ja. und Darth Maul war immer so, ja, aber sah halt geil aus, ne?
Ja.
Und
ja.
Ich glaube, meine Enttäuschung bestand einfach daraus, dass ich wirklich er sah geil aus, er war überall drauf. Ich hatte sogar so ein Darth Maul Federmäppchen aus Blech.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, war ich immer enttäuscht, dass er halt relativ früh für eine Trilogie stirbt.
Dazu kann ich auch noch was sagen. Ich hatte das Darth Maul Laserschwert.
Oh.
Wow. Und ich bin immer regelmäßig bei uns in den Kiosk gelaufen und habe mir Comics gekauft, wo Darth Maul drin war, um die dann mit so Pauschpapier abzuzeichnen. Ich hatte mal eine riesige Sammlung von Darth Maul-Bildern, die ich gemalt habe.
Sollten wir erwähnen, was Pascal für ein Skype-Bild hat?
Und das kommt auch noch dazu, ja.
Ja. Okay, Dominik.
Ja, kann ich eigentlich nur wieder halt ins gleiche Horn tuten. Also, wenn man sich halt das Kinoplakat für Episode 1 jetzt anguckt, in der IMDb auch, der wird halt als der große Bad Guy angekündigt und dann hat er eine Screentime von 10 Minuten.
Mhm.
Und ärgerlich ist halt auch, dass dann um den, ich muss dazu sagen, das habe ich damals natürlich noch nicht kommen sehen, aber für viele Star Wars-Fans war das ja auch irgendwie lächerlich, dass Ian McDiarmid so relativ rausgehalten wurde aus dem ganzen Marketing und auch im Abspann nicht auftaucht, weil es ist halt für alte Fans schon ziemlich bescheuert, dass man halt nicht wissen soll, dass der Schauspieler, der damals den Imperator gespielt hat, jetzt auch wieder den Imperator spielt. Also das ist völlig bescheuert.
Da muss man halt berücksichtigen, dass das Konzept natürlich auch erstmal darauf ausgelegt ist, auch ein neues Publikum zu erschließen, ne? Was vielleicht die alten Teile noch nicht kennen könnte. Und wir müssen auch bei Darth Maul ein bisschen berücksichtigen, dass das auch als Kinderfilm konzipiert ist und der Typ ist halt fucking creepy, ne? Der sieht ja aus wie der Teufel höchstpersönlich. Wobei ich auch immer überrascht bin für einen Film ab 6, was da am Ende abgeht, ne? Qui-Gon irgendwie durchbohrt wird und dann Darth Maul halbiert, das ist schon heavy.
Ja. Wobei man nicht vergessen darf, der Episode 4 war ja auch ab 6 und da geht ja auch ein Arm flöten, ne? Er ist ja schon blutleer. Also ich weiß, was du meinst, ich gebe dir da auch recht, der ist schon, schon brutal, in Anführungszeichen. Aber das hast du ja quasi mit Transformers auch. Ne? Er setzt bei Transformers einfach die Roboter und Menschen. Du hast das die größte Schlachtplatte aller Zeiten.
Ja, gut, aber du hast halt auch so eine der großen strahlenden Protagonistenfiguren, die ja im finalen Kampf einfach durchbohrt wird. Ne? Und du hast halt auch den Bösewicht, der in zwei Teile fällt. Und wenn ich da als Sechsjähriger drin sitze im Kino, dann denke ich mir nur, what the fuck?
Aber wart ihr überrascht, dass Qui-Gon stirbt? Ich fand das relativ klar.
Naja, ich war damals 7. Ich war über alles überrascht.
Auch.
Dann frage ich Thomas. Thomas, mit der eine Generation. Warst du überrascht, dass Qui-Gon stirbt?
Nein.
Gut, danke.
Ich habe das irgendwie erwartet.
Ja. Ich muss sagen, ich war damals auch noch so in dem Modus, ich habe mich da auch noch mal so nach unserem letzten Podcast dran erinnert, als Kind war ich echt so in dem Modus, dass ich, glaube ich, alles geil fand.
Mhm.
Dass ich nichts hinterfragt habe, dass ich einfach gesagt habe, oh ja, diese Star-Wars-Filme sind jetzt halt so. Und als ich dann halt von vielen Leuten, also je älter ich wurde, habe ich dann halt immer gehört, alle finden die scheiße.
Aber das ist doch Standard, das ist doch diese kindliche Naivität, auf Dinge zu gucken. Also
als Kind geil. Power Rangers cool gefunden.
Ja, und als Kind, was du als Kind scheiße findest, findest du heute geil. Ich weiß noch, ich habe mal damals mit 12 halt James Ryan gesehen. Und dachte mir, boah, das ist der krasseste Film aller Zeiten. Und dann habe ich irgendwie rausbekommen, dass in dem gleichen Jahr ja noch ein Kriegsfilm nominiert wird, und zwar Der schmale Grat. Und dann habe ich mir Der schmale Grat angeguckt und dachte mir, Alter, ist der scheiß langweilig. Ne, aber heute ist halt andersrum.
Ja, entwickelt sich natürlich auch immer mit einem, ne? Und die Reihe hat sich dann ja. Es ist die Frage, hat sich Star Wars dahin entwickelt durch das Merchandise? Oder hat es da einfach einen neuen Anknüpfpunkt gefunden dann mit Episode 1, dass man sich eben eine neue Zuschauergruppe erschließen konnte?
Definitiv. Neue Sehgewohnheiten, neue Sehgewohnheiten, ganz wichtig. Ich glaube auch echt ein ganz neues Konsumverhalten. Dass die Filme auch ihr eigener Konsumgegenstand einfach werden.
Wobei man sagen muss, dass jetzt im Gegensatz zu den Sequels, die Prequels, glaube ich, schon entstanden sind, weil George Lucas es erzählen wollte. Ne?
Ja, er hat ja dann immer gesagt, oh, die Technik ist noch nicht so weit. Und das hat er ja dann jetzt mit, also er hatte ja ursprünglich Pläne für 7 bis 9 und ja, die Technik ist nicht so weit. Immer dieses Argument, ne?
Ich glaube ja, dass er wirklich die Trilogie geplant hat und dann und dann noch 4 Jar Jar Binks Spin-Offs.
Jar Jar, a Star Wars Story. Ja. Ja. Wir warten noch drauf, ja.
Okay, um das mit Darth Maul mal kurz abzuschließen, also das ist ja auch tatsächlich ein Hype geworden, ne? Also ja. Der war so erfolgreich als Figur an sich, dass er ja nicht gestorben ist. Ha, Spoiler,
Ja, sie haben es dann ja auch später irgendwie, also ich wusste auch noch, ich weiß noch, als das damals angeteasert und dann angekündigt wurde, dass Darth Maul halt in Clone Wars zurückkehrt, dachte ich mir so, wie soll das möglich sein? Mhm. Na, und es ist auch ein bisschen Hanebüchen in Clone Wars mit seinen Cyborg-Beinen dann da. Aber wenn man das dann so ein bisschen akzeptiert, erzählen sie eigentlich eine durchaus interessante Geschichte in Clone Wars. Also dann natürlich auch mit seinem Bruder, der dann ja auch auftaucht und auch dann so ein Zabrak ist, so heißen die ja, glaube ich. Ne?
Ja, wobei ich gestehen muss, ich mag es ja klassisch, wenn jemand zweigeteilt einen Schacht runterfällt, der scheinbar kein Ende hat, dann ist der Typ tot.
So. Ja, aber
also egal, so funktioniert jetzt, Star Wars ja scheinbar nicht, ne?
Ja
Stichwort ja, Palpatine.
Ja, ne? Gut, das besprechen wir dann nächstes Mal bei den Sequels, würde ich sagen.
Ja. Ne? Ja. Genau, also ich wollte auch nochmal sagen, also es gibt ja mittlerweile nicht nur in Clone Wars Auftritte von ihnen, sondern auch in der Star Wars Rebels Serie. Da findet die ganze Saga auch ihren Abschluss und ich muss sagen, auch gut, sehr gut sogar. Mm. Also das ist mit einer der stärksten Folgen, die es dort gibt. Und es gibt auch noch Comics.
Oder diesmal die Originalzerteilung.
Es gibt ja auch noch die Comics und Bücher, die kenne ich selber nicht. Und wir haben natürlich auch im Kinofilm von Solo seinen Auftritt, der aber niemals irgendwann jemals vertieft wird, was das bedeuten sollte.
Und das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, wobei sie da ja durchaus den Bogen geschlagen haben zu Clone Wars und Rebels, dass er, also für die, die es jetzt nicht wissen, Darth Maul steigt in Clone Wars zu einer Art Unterweltboss auf.
Mhm, genau.
Na?
Okay. Ja. Aha. Dann, wenn wir so ein bisschen über die Figuren sprechen, über die Hauptcharaktere sprechen wir gleich noch, hätte ich gerade noch mal was anderes. Und zwar die Prequel-Filme sehen natürlich ganz anders aus als die Urtrilogie besitzen ein ganz eigenes, auch neues Design. Und zwar, wie ich finde, ein Design, welches irgendwie viel mehr in der Zukunft aussieht als die Urtrilogie. Hat euch das jemals gestört oder habt ihr gesagt so, also irgendwie hat das Imperium ganz schön nachgelassen?
Also ich muss gestehen, es ist beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, weil, wie gesagt, ich war einfach nur hyped. Und später dachte ich mir, also es gefällt mir nicht. Ich mag dieses Design nicht. Ich habe ja in der letzten Ausgabe erzählt, dass ich dieses Use Future besonders liebe an Star Wars. Und das haben sie hier schon teilweise auch wieder. Also hier bei Watto oder so sieht man das ganz eindeutig, dieses Used Future. Aber was ich halt unglaublich hässlich finde, sind diese Raumflieger. Also wenn dann zum Schluss Anakin in einer famosen Szene quasi im Alleingang die Bösen kaputt macht. Dieses Raumschiff, was der da fliegt, das sieht einfach, also ich finde, das sieht kacke aus. Das ist kein Design, das ich jetzt persönlich mit Star Wars verbinde.
Meinst du jetzt in Episode 1 oder 3?
Episode 1.
Ach so.
Den gelben Flitzer, ne?
Ja, ja.
Obwohl dieses Schiff, mit dem sie dann entkommen, noch eigentlich ganz schick aussieht, ne? Diese Nubien, womit sie dann da notlanden müssen auf Tatooine.
Ich meine, das Schöne ist bei Star Wars, bei den Raumschiffen der Guten, die sehen halt immer aus, als wären sie irgendwie vom Gebrauchtwagenhändler. Ja?
Ja, und ja.
Diese Schiffe jetzt in Episode 1 sehen halt wirklich aus, als sind die gerade.
Also Fabrikneu.
Fabrikneu, ja, genau. Ja. Das hat mir nie so gefallen und auch das Design einfach. Ist mir zu glatt gewesen. Aber wie gesagt, ich war halt auch, Das ist ja auch nicht mein Film, ne? Episode 1 sollte ja eine neue Generation ansprechen und deswegen sollte die Frage vielleicht besser Dominik und Pascal beantworten als ich.
Ja, wollt ihr was dazu sagen?
Gib mir recht. Ich kann für meinen Teil sagen, dass was mich persönlich am Look von den neuen Teilen stört, ist, dass dieses Analoge halt weg ist.
Ja.
und das leider größtenteils wie Digibrei wirkt. Sehr schlecht gealterter Digitalbrei. Mhm. Und ja, ich bin da dann natürlich auch bei Stu. Also wenn ich Raumschiffe im Kampf sehen will, dann sollen die auch aussehen wie Raumschiffe, die schon mal irgendwas erlebt haben, die eine Geschichte erzählen können. Und nicht allglatt und frisch poliert.
Als kein kleines Ü-Ei, ja.
Ja. Ja, ich fand's als Kind geil, muss ich sagen.
Ja, als Kind.
Ich fand Coruscant immer total faszinierend. Also ein ganzer Planet ist eine riesige Stadt.
Ja.
Bis ich dann halt immer gepeilt habe, ist es geklaut bei Blade Runner. Ja, Gott, also man muss sagen, die haben irgendwie was Steriles, diese Filme. Ne? Und ganz komisch ist auch, wenn sie dann, also obwohl sie dann später auf einem Sandplaneten sind, wirkt alles teilweise immer noch irgendwie geleckt.
Ja,
und das liegt eben daran, das liegt eben daran, dass es halt digital ist. Das ist so, man merkt auch, dass die Schauspieler auch wirklich eingeschränkt sind durch diesen Unmengen an Greenscreen.
Ja.
Ne?
Ja.
Da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Liam Neeson, wo er gesagt hat, we are basically puppets.
Ja.
Ne? Und es gibt ja etliche, die dann irgendwie auch auf George Lucas geschimpft haben. Ganz bekanntes Beispiel ist ja hier, der ist ja gar nicht unbekannt gewesen, Terrence Stamp.
Mhm.
Ne?
Ja.
Wenn das überhaupt noch jemand weiß, er hat ja einen Gastauftritt als Kanzler Valorum, der dann ja per Misstrauensvotum abgesetzt wird, um dann Palpatine Platz zu machen.
Ja.
Und der ist ja förmlich aus dem Film rausgeschrieben worden. Also der taucht einfach irgendwann, also klar, er wird dann abgewählt, aber er taucht halt einfach nie wieder auf und es wird nie wieder über den gesprochen. Und Terrence Stamp hat sich ja weitreichend über George Lucas Regiekünste ausgelassen.
Wobei er da nicht der Einzige auch, ist, ne?
Ja. Nee. Wobei bei Terrence Stamp ist halt interessant, dass er ursprünglich eigentlich nur zugesagt hatte, weil er mit Natalie Portman drehen wollte.
Oh je.
Aus welchen Gründen jetzt auch immer,
Strukturmäßig
heutzutage, ne? Und dann war er total entgeistert, dass er halt keine einzige Szene mit ihr hat.
Ne? Find's ja immer noch super, dass Keira Knightley da auch dabei war.
Mhm.
Ja.
Das habe ich irgendwann später erst rausgefunden. Genau, beim Design muss ich immer sagen, mir war das alles zu bunt. Ja, mhm. Also diese grellen Farben, diese bunten Farben, das passte einfach irgendwie nicht. Also klar, in diesen drei Filmen ist es einfach passend, so vom Stil her, aber es verbindet sich nicht mit den anderen Star Wars Filmen, beziehungsweise mit dem, was mich an Star Wars auch so reizt. Also das habt ihr schon gut beschrieben. Und ich glaube, die haben auch bis heute echt Schwierigkeiten, diese Brücke zu schlagen. Von wegen, oh, wir haben jetzt die ganzen Klontruppen, Helme, Gedöns etc., pp., Fahrzeuge und Raumschiffe. Und dann haben wir plötzlich das Imperium. Wie ist denn das passiert? Und ich finde Fallen Order, das Spiel, was jetzt letztes Jahr erschienen ist für den PC, übrigens eines der besten Star-Wars-Spiele, die es gibt, also zumindest in den letzten 10 Jahren, hat das zumindest halbwegs versucht und hat das ganz gut geschafft. Übrigens dann noch eine Spieleempfehlung, und zwar Star Wars Republic Commando. War damals ein grandioses Spiel, wo man mal in die Rolle von den Klontruppen geschlüpft ist, beziehungsweise eine Spezialkommandoeinheit. Ziemlich cool.
Lass mich raten, das wird dadurch erklärt, dass alles schmutziger wird, weil nach der Machtübernahme von Palpatine die Müllabfuhr nicht mehr kommt.
Genau, da wird einfach gestreikt. Ja. ich glaube, Pascal hat das gerade schon angesprochen, und zwar wie es gealtert ist.
Mhm.
Und ich muss auch gestehen, dass die Filme richtig schlecht gealtert sind.
Ja. Oh ja. Also für 1999, vor allem wenn man dann überlegt,
Matrix.
Dazwischen kam Matrix raus und vor allem auch der erste Herr der Ringe.
Ja.
Und man muss sagen, für Anno 1999 sieht wirklich vor allem Episode 1 und auch 2, die sehen wirklich nach heutigen Maßstäben erstaunlich scheiße aus.
Ja.
Wirklich, kann man nicht anders sagen. Ja.
Weil auch irgendwie ich das Gefühl habe, jetzt bei der Rückschau, also ich habe den Episode 1 jetzt vor kurzem nochmal gesehen, ihr auch, dass ich das Gefühl hatte, okay, natürlich, sie arbeiten da auch wieder mit Puppen, aber sie versuchen wirklich, so als wäre es so eine Klassenarbeit, wirklich so viele digitale Effekte wie nur eben möglich reinzubringen, um zu zeigen, was sie alles machen können.
Ja, ja und digitale Charaktere,
ne,
wie Watto, wie der, ich weiß gar nicht, ist der C3PO, der im Bau befindliche, ist der auch CGI? Ich weiß gar nicht. Meine schon, ne?
Ich meine nicht, aber...
Oder Jabba kommt auch aus dem Rechner.
Ab Episode 2 auch Yoda.
Ja.
Ja. Wobei ich das gar nicht so schlimm fand.
Sorry, aber Puppen-Yoda ist CGI-Yoda in allen Belangen überlegen. Da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, aber die Puppe in Episode 1, muss man sagen, da haben wir eine neue gehabt. Ja,
die war richtig creepy.
Die sah halt aus wie so ein...
So wie Yoda aussehen würde, wenn er Crystal Meth abhängig wäre.
Ja, genau. Ja, das, also sie haben halt überhaupt nicht den Alten damit getroffen und deshalb, also das finde ich eine der wenigen sinnigen Änderungen bei Episode 1, dass sie jetzt auf der, spätestens ab dem Blu-ray-Release dann jetzt den Yoda da aus CGI haben.
Ja, zum Glück. Ja. Also vorher war er furchtbar.
Also ich muss gestehen, Yoda in den Prequels ist eine Sache für sich, wie ich finde.
Ja,
stimmt. Denn, also, ich finde, Yoda ist halt eine meiner Lieblingsfiguren, neben Chewbacca natürlich. Aber ich war nie einer, der so gesagt hat, boah, ich würde Yoda unglaublich gerne mal kämpfen sehen. Weil er auch exakt die Statur dafür hat, nicht wahr? Und dann sieht man ihn halt in Episode 2 kämpfen. Und
3.
Und 3, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich damals, als ich Episode 2 und 3 im Kino geguckt habe, dachte ich so, ey, das ist, nein, sorry, das ist nicht Yoda. Also das ist
wohl in 3 ist es schon besser.
Es tut mir leid, das ist so ein Flummi auf Speed. Ja, furchtbar.
Ich glaube auch nicht, dass Yoda von seinem Charakter-Arc so agieren würde oder so kämpfen würde, oder? Also hatte ich zumindest nie das Gefühl.
Also jedenfalls nicht der Yoda, den wir ursprünglich kennengelernt haben.
Ja, genau.
Ja. Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig, dass von wegen, er muss jetzt halt seine Größe durch seine Geschwindigkeit ausgleichen.
Wie willst du denn mit den Stummelsfüßen so schnell sein? Das ist ganz ehrlich.
Ja, vor allem in Episode 5 wird halt, ich meine, da gibt's halt diesen großartigen Satz von wegen, oh, du suchst einen großen Krieger, Kriege machen nicht groß, ne?
Ja.
Und das passt dann irgendwie schon nicht mehr. Das stimmt.
Ja, muss man sagen, also, es gibt natürlich eine Deleted Scene in Episode 5, wo er dann sein Fotobuch rausholt und dann sagt, guck mal, und hier habe ich die kalt gemacht. Und siehst du den Kleinen? Ja. Das bin ich. Da mache ich gerade
das. Das sind meine Stories.
Ja. Und siehst du den grünen Flummi?
Ja,
das ist gar kein grüner Flummi.
Das ist kein Mond. Stimmt, das ist Yoda.
Demnächst auf auf Disney Plus Yoda War Stories.
Thomas, dir ist schon klar, das könnte wirklich kommen, ne?
Wir reden hier von Disney. Kriegstagebuch von Yoda.
Ja. Okay, aber wenn wir jetzt eh schon bei zumindest einer Figur sind, lasst uns doch mal über eure Lieblingscharaktere der Prequels sprechen. Wenn ihr welche habt.
Ja, also ich muss da natürlich erstmal Obi-Wan erwähnen. Das liegt aber auch daran, dass Ewan McGregor das ganz toll macht. Und Ewan McGregor für mich auch einer der wenigen Schauspieler in der Prequel-Trilogie ist, der das mit dem nötigen Ernst angeht und der auch weiß, ich muss da auf Alec Guinness hinarbeiten und das mache ich jetzt auch. Und das macht er sehr gut. Und
Episode 3. Ach,
super. Und ich finde Ewan McGregor auch.
Episode 1 ist noch ein bisschen blass.
Ne? Ja, ist er. Gut, aber.
Er ist auch im Schiff die meiste Zeit.
Ja, dann, aber ja ab Episode 2 ist er wirklich schon sehr charismatisch und macht auch Alec Guinness alle Ehre mit seiner Performance.
Mhm. Ja. Dominik?
Ja, ich habe, muss ich sagen, immer eine Schwäche für Qui-Gon Jinn gehabt. Liam Neeson füllt die Rolle ziemlich toll aus, finde ich, und hat was sehr Faszinierendes, was er dann auch so in den Romanen zum Film dann eher wieder so zum Tragen kam, dass der, ja gut, im Film wird es auch gezeigt, aber dass der durchaus ein unkonventioneller Jedi-Meister ist. Also in Episode 1 wird dann ja auch gesagt, ja, dann bilde ich jetzt ihn einfach gegen den Willen des Rates aus, ne? So als wenn man vom Schwiegervater nicht die Einwilligung für die Hand der Tochter bekommt und nach Las Vegas durchbrennen will. Und zum anderen muss ich sagen, dass ich es immer sehr schade finde um Natalie Portman als Padme, weil die Rolle ist an für sich nicht schlecht geschrieben. Die hat auch, wie gesagt, in den Romanen zu den Filmen noch deutlich mehr Tiefe. Es gibt ja auch eine rausgeschnittene Szene in Episode 2, wo man sogar ihre Familie sieht und ihre Schwester. Und ich fand eigentlich, dass Natalie Portman diese Rolle der idealistischen Senatorin immer sehr gut stand. Als Königin konnte ich sie nicht leiden. Ich fand dieses Make-up einfach nur fürchterlich. Und bis ich mich dann halt mit dem Gedanken trösten kann, dass es Keira Knightley eigentlich ist die meiste Zeit. Und finde ich immer sehr schade, weil ihr diese Rolle eigentlich sehr, sehr gut steht und sie dann in Episode 2 macht sie da vielleicht noch die beste Figur und in Episode 3 hat sie wirklich halt gar nichts mehr zu melden, weil sie da halt wirklich nur so die trauernde Gebärmaschine mimen muss, ne?
Du.
Ich habe die Frage vorab ja auf deinem Handout schon gelesen und habe mir wirklich den Kopf zermartert.
Aber es ist da.
Sie ist da, weil, also Chewbacca-Fan bin ich, der kommt in Episode 3 kurz vor, aber das ist auch nicht mehr wie ein also ein kleiner Gastauftritt mit einem kleinen Brüllen zwischendurch. Yoda habe ich ja gerade eben schon gesagt. Qui-Gon Jinn ist okay. Padme finde ich schrunzlangweilig.
Komm, du bist doch Team Obi.
Da bin ich tatsächlich. Also die einzige große Figur, die mir wirklich durchgängig gefällt in der gesamten Trilogie, ist Obi-Wan. Und da hat Pascal schon alle Gründe dafür genannt. Welche Figur ich noch nennen würde, die nur in Episode 3 auftaucht, und ist dieser Count Grievous oder Grievous? Weil ich es da ganz interessant fand, weil er so ein bisschen wirkt wie der Vorgänger von Darth Vader.
Der ist doch praktisch der Prototyp.
Genau, ja, ne? Das fand ich interessant. Ich fand es jetzt nicht interessant, dass er da irgendwie mit 28 Laserschwertern umher dudelt und dass ihn Obi-Wan dann irgendwie mit einer Laserkanone getötet, sondern mehr einfach, dass man da halt gesehen hat, okay, da hat jemand schon was versucht. Also in dem Fall halt der Imperator. Das fand ich interessant. Das macht ihn jetzt nicht zu einem guten Charakter, aber das wollte ich hier noch erwähnt haben. Aber ansonsten finde ich, ist die Prequel-Trilogie an guten, schrägstrich interessanten Charakteren echt, echt mau. Und da gibt's eigentlich für mich nur wirklich Obi-Wan. Und die Gründe hat Pascal schon alle genannt, warum.
Ich möchte noch, auch wenn die Figur natürlich ungenutzt bleibt, möchte ich noch Count Dooku einwerfen. Gespielt von Christopher Lee, deswegen natürlich eigentlich beste Figur der ganzen Reihe. Aber
bis er dann anfängt zu kämpfen und Yoda da wie eine Fummel rumspringt. Ja?
aber das ist ja eine interessante Figur, weil es ja eigentlich ein Ex-Jedi ist. Und es gibt doch auch eine Szene in Teil 2, wo er Obi-Wan ein unmoralisches Angebot macht. Darüber, dass er weiß, dass die Republik eigentlich in der Hand von einem Sith ist und er ihm sagen würde, wer das ist, aber dafür eine bestimmte Gegenleistung erwartet. Das war so ein Punkt, was wirklich interessant ist, weil da dann nochmal die Ambivalenz von dem Dooku durchkommt. Natürlich lehnt Obi-Wan ab, was soll er anderes machen? Aber stellt euch mal vor, Obi-Wan hätte gesagt, ja, okay, dann arbeiten wir jetzt zusammen und du sagst mir, wer da die Hand drüber hält die ganze Zeit, also wer da eigentlich im Hintergrund die Strippen zieht, in welche Richtung sich das dann entwickelt hätte.
Ja, das war spannend.
Ein spannender Gedanke, weil er ja auch zeigt, dass Count Dooku vielleicht gar nicht so unbedingt der Ultraböse ist, sondern auch mehr Opportunist, ne?
Ich liebe seinen Blick am Anfang von Episode 3, wenn ihn Anakin halt diese zwei Lichtschwerter an die Kehle hält.
Stimmt.
Und zu Palpatine rüberguckt und sagt so, ey Bro, ganz ehrlich, reicht dir
nicht. Ist genug.
Wobei, ich muss gestehen, es hat mich total gefreut, Christopher Lee da zu sehen, weil er hat ja durch Herr der Ringe so einen Aufwind bekommen und dann war er noch da mit dabei und hat ja dann auch irgendwie noch bei Charlie und die Schokoladenfabrik so eine kleine Rolle gehabt. Der ist halt, das war so eine Zeit, wo Christopher Lee in seinem Film zu haben irgendwie schick war. Und das hat mich echt gefreut, weil Christopher Lee ist halt ein ganz großer gewesen.
Ja, ne? Ja, und vor allen Dingen Vincent Price und Christopher Lee waren in Star Wars und das ist einfach großartig.
Und Peter Price? Ich dachte Cushing.
Cushing. Genau.
Peter Cushing, ja.
Vincent Price. Ich wollte gerade sagen, wie der gespielt hat.
Vincent Price. Irgendwie Jaddel oder was?
Nee. Er war das Double von Keira Knightley. Ja.
Über Jaddel müssen wir übrigens auch sprechen, auch maßlos verschenkt.
Ja, das stimmt.
Jaddel. Honorable Mensch.
Ja. Wie der Jaddel
zu Mayoda. Ich habe die falsche Horrorschublade aufgemacht.
Ja. Ich fand, was ich gerade noch sagen wollte, also das, was halt gerade Pascal meinte, dahingehend fand ich sowohl Count Dooku als auch Liam Neeson als Qui-Gon Jinn halt interessant, weil die halt so sich auch mal irgendwie dem Jedi-Rat widersetzt haben. Und Qui-Gon Jinn ist ja der Schüler von Count Dooku gewesen, ne? Und da ist ja durchaus dann auch ein bisschen was zu dem rübergeschwappt sein.
Und Count Dooku ist der Schüler von Yoda gewesen, oder?
Genau, ja, richtig. Mhm.
Was für ein inzestuöses Gebilde. Also,
das ja, ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Was aber da auf dieser ehrlich, Akademie los
ist. Aber ganz ehrlich, Count Dooku ist interessant, Qui-Gon ist interessant, aber so richtig was gemacht draus haben sie nicht.
Nein, das ist ja, ja das
ja, Problem. Ja, weil die einfach zu früh sterben.
Ja.
Ne? Das,
die kriegen ja auch keine richtige Dooku, Einführung. Also sorry, wer Nein, wusste denn früher, wer Qui-Gon ist? Wer wusste, wer ja. Count Dooku ist?
Machen wir es ja, kurz. MVP der Prequels ist Ewan McGregor als Obi-Wan. Punkt.
Ja, das ist so ja, wirklich. Ja, das ist der rote Faden, an dem man sich halten kann, der wirklich abliefert und.
Genau. Also ich bin auf jeden Fall auch Team Obi-Wan. Würde aber ganz kurz zumindest noch Mace Windu erwähnen, den ich immer irgendwie interessant fand. Der hat zwar nichts zu tun, außer am Ende.
Hey, zu sterben.
Hallo. Fand, der killt Jango Fett.
Ja, okay, stimmt, ja. Aber ich fand seine Rolle halt wirklich toll und gut, Samuel L. Jackson, klar.
Und er hat ein lila Lichtschwert.
Aber mir ist gerade aufgefallen, wir brauchen zu den Prequel-Filmen Prequel-Filme.
Ja, damit wir auch wissen, die Ausbildung von Qui-Gon sehen.
Genau.
Damit wir endlich wissen, wie Count Dooku eigentlich so abtrünnig werden konnte. Ja, das wären interessantere Themen als das, was die neuen Sequels erzählen.
Ja, guck dir, in Clone Wars sieht man ja zumindest deutlich mehr von Count Dooku, ne? Und der hat auch durchaus eine sehr, sehr starke Präsenz da drin.
Wird er auch erklärt, warum sein Laserschwert krumm ist?
Nee, glaube ich
nicht. Einfach geiles Design, oder?
Aber es ist, also man kann sich dann da auch erschließen, also der Name Count Dooku, also Graf Dooku ist ja nicht umsonst gewählt, ne? Das ist wirklich auch wahrscheinlich eine kleine Dracula-Referenz.
Ja, sicher.
Irgendwie.
Also sein voller Name ist natürlich Count Dooku Mutation.
Aua. Weißt du, wo ich das auch immer dämlich fand in der deutschen Synchro, dass man da Count rausgemacht hat. Ich konnte das irgendwie gar nicht erfassen. Und dann war das immer sehr merkwürdig, dass dann in den Romanen, in den Filmromanen immer Graf Dooku stand.
Übrigens, Übrigens, die Lichtschwert-Designs sind ja sowieso sehr interessant. Ihr hattet ja schon gesagt, mit Darth Maul, mit dem Doppellichtschwert.
Mhm.
Es gibt übrigens auf YouTube so Videos, da bauen dann Menschen Schwerter, Doppelschwerter nach und probieren das dann so aus. Und das Fazit war, es sieht cool aus, aber es ist total unpraktisch.
Es gibt doch dieses legendäre Video, wo so ein dicker Typ da irgendwie in seiner Garage mit so einem selbstgebastelten Darth Maul Doppelschwert da rumbalanciert, nenne ich es mal. Das war ja mit eines der ersten Memes, sag ich mal.
Okay. Stimmt, ja.
Kommen wir mal zum Kern der eigentlichen Filme, worum es geht. Und zwar ja eigentlich die Geschichte von Anakin Skywalker. Und zwar, wie er eigentlich der Erlöser sein sollte, beziehungsweise das Universum ins Gleichgewicht bringen.
Mhm.
Und es aber auf die dunkle Seite der Macht stürzte. Wie fandet ihr denn in den drei Filmen die Entwicklung von Anakin?
Zunächst muss ich sagen, dass eines der besten Star-Wars-Poster darauf fußt, nämlich da, wo man den kleinen Jungen sieht und der wirft den Schatten von Darth Vader.
Mhm. Mhm. Stimmt.
Oh, das ist großartig.
Ja, das ist das Beste, was ich zum kleinen Anakin in Episode 1 sagen kann.
Was man, schwierig. Ich mag die Motivation, warum er böse geworden ist, finde ich sehr schön, dass Liebe ihn auf die böse Seite gebracht hat.
Ja.
Ist ein toller Gedanke. Ich finde auch, dass Teil 3 das wirklich gut macht. Leider zu spät.
Mhm.
Denn wir haben in Teil 1 ein neunmal kluges Arschlochkind. Und wir haben in Teil 2 ein schnippisches Teenie-Arschloch. Was auch noch Scheiße labert ohne Ende, über Sand und noch irgendeinen Dreck.
Das ist das beste Zitat ever.
Das ist peinlich.
Gott, diese Dialoge.
Das ist halt echt peinlicher Scheiß. Den hast du auch in Teil 3 nochmal auf dem Balkon.
Gott,
ja. Aber es verdichtet sich. Und das ist, es verdichtet sich und die Motivation wird endlich klar. Also man hat es ja schon versucht, ihn auch immer so ein bisschen dieses Widerspenstige und dieser Hang zum Rebellieren ihm immer wieder angedeihen zu lassen. Aber in Teil 3 ist es dann wirklich für mich sehr gut gemacht, wie sich das dann wirklich mit einer klaren Motivation und warum er das macht, warum er diesen Schritt geht. Und ich finde das durchaus logisch, wenn man bereit ist, für die Person, die man am meisten liebt, vielleicht auch mal gewisse Risiken einzugehen. Es wirkt ja auch so, dass Anakin selber gar nicht so genau weiß, was er da jetzt eigentlich mit anrichtet.
Hm. Ne? Ich muss also mal sagen, also Teil 1, also Episode 1 ist für mich eine der schlimmsten Sätze, kommt von Anakin Skywalker, wo er das erste Mal Padme sieht und dann so sagt,
bist du ein Engel?
Yep. Ja. Obwohl mir dann jetzt klar war, warte mal, sie ist schon gefühlt 20 Jahre älter als er.
Ja, das ist auch echt übel pädophil da, ja.
Ja.
Ja, das ist.
Also im ersten Teil, also Episode 1, fand ich ihn furchtbar, ganz, ganz furchtbar.
Ja, echt voll.
Also Kinderfilm hin oder her, aber es tut mir leid, dass ein kleiner Knirps da irgendwie allein im Alleingang wie so einem komischen Funkelraumschiff diese, ich nenne es mal das halbe Imperium kalt macht, ist einfach nur scheiße. Im zweiten Teil regt mich immer auf, ich weiß, es ist so nitpicking, aber dieser Rattenschwanz und Frisur, den er hat, ja, also modisch betrachtet waren die Jedis doch nie so richtig geil. Also da war Darth Maul schon wesentlich cooler, da muss man ganz klar sagen. Ja, also,
aber das ist der Standardhaarschnitt für Padawan.
Ja, ich weiß.
Wird dann ja auch gekappt.
Und ich muss gestehen, wer mir wirklich unglaublich leid tut, ist Hayden Christensen. Denn ich habe später einen Film gesehen, Shattered Glass. Das ist das Spiel der Nordisten. Ist jetzt kein kein sensationeller Film, aber es ist ein guter Film und er spielt auch richtig gut. Und jetzt muss man sagen, Hayden Christensen war davor irgendwie ein absoluter Newcomer und das erste, was er bekommt, ist diese große wichtige Rolle und das Drehbuch ist halt einfach scheiße. Also die Dialoge, George Lucas konnte noch nie Dialoge schreiben. Es hat sich nicht verbessert.
Ich weiß noch, wie ich das gesehen habe, Hayden Christensen, und mir dachte, Alter, hätte da nicht mal ein bisschen besser casten können, also und dann habe ich zufälligerweise auf Premiere damals den Film Das Haus am Meer gesehen mit Kevin Klein und Hayden Christensen. Da spielt er einen suizidalen Jugendlichen, der mit seinem Vater zusammen ein Haus bauen muss. Da ist er auch sehr gut drin. Sehr gut. Aber das, sorry, das geht gar nicht.
Er leidet ja bis heute darunter, ja.
Ja, verständlicherweise. Der hat Star Wars gekillt.
War das nicht Ryan Johnson?
Ich muss aber auch sagen, dass das mir, wie Pascal schon sagte, dass so der Weg in Episode 3 wirklich gut gefallen hat.
Ja.
Und Hayden Christensen ist kein Robert De Niro. Ich würde aber auch nicht sagen, dass er ein Tommy Wiseau ist.
Nein.
Also das ist ein solider Schauspieler.
Nein, die Probleme sind einfach die Schauspielführung und das Drehbuch. Der hat George Lucas in beiden Fällen absolut verkackt. Der kann froh sein, dass er Ewan McGregor dabei hat, der wahrscheinlich auch auf eigenständig funktionieren kann und auch mal sieht, okay, ich spiele das jetzt vielleicht mal so, damit ich hier nicht der Komplettaffe werde, wie mein junger Kollege hier. Aber wie alt war der damals? 20? Noch jünger?
Ja, ich glaube. Ja, schaut euch mal den Honest Trailer, ich glaube, zu Episode 3 oder zur kompletten Prequel-Reihe an. Das ist ziemlich gut zusammengefasst, was in Episode 3 vor allen Dingen, das sind so richtig Stalker-Creepy-Momente, wo er quasi so tut, so von wegen, hey, Padme, ich beobachte dich.
Hey. In Episode 2.
Oder auch in 2, ja, in 2 auch. Ja. Also wirklich furchtbar gedreht einfach.
Ja.
Eigentlich müsste Patton dann sagen, sorry, du bist zu alt für mich.
Ja, das ist, also da können wir dem Hayden nicht die Schuld geben. Da müssen wir die Schuld dem George Lucas geben. Also da hat er als Schauspielführer echt verkackt.
Kennt ihr dieses Video? Ich weiß gar nicht, ob es aus Episode 2 oder 3 ist, wo man im Film sieht, dass Hugh McGregor echt Probleme hat, sich das Lachen zu verkneifen?
meinst du, dass wir im dritten Teil, wo er zu Padme sagt, dass er eine Sicherheitsaufnahme gesehen hat, wo Anakin
Das sieht man aber im Film immer noch.
Ja, ne? Also, killing younglings, not Anakin.
Ja, da vergräbt er dann so seinen Mund so, ne?
Das ist geil.
Ja, bei Natalie Portman fällt das auch oft bei dieser Sandszene halt, ne? Boah. Dass sie da, du siehst ganz genau, sie hat ihren Kopf von der Kamera weggedreht, damit man nicht ihren Gesichtsausdruck dabei sieht, wenn Anakin immer sanziniert. Also, vor allem, also ich meine, es ist ja offenes Geheimnis, dass Natalie Portman eigentlich einen Scheiß um Star Wars gegeben hat, ne?
Ja, ist ja auch okay.
Also,
weiß ich nicht.
Die hat das in erster Linie gemacht, weil die ist ja auch politisch interessiert und sie hat, glaube ich, einfach die Rolle von Padme dann irgendwie gereizt. Sie hat sich wohl auch dann sehr darüber aufgeregt, dass sie in Episode 3 einfach nur noch eine wandelnde Gebärmaschine spielt und nur am Heulen ist eigentlich und
Not Anakin. ist halt,
ich glaub, also man sieht auch, Frusttränen sind das.
Das war ja damals so bezeichnend. Sie kam, das weiß ich noch, das hatte damals für Aufsehen gesorgt. Die hatte sich ja den Kopf kahl rasiert für V wie Vendetta und kam dann so zur Premiere von Episode 3. Und da hat man halt wirklich gemerkt, dass die halt noch was ganz anderes drauf hat, ne? Ich meine, ganz ehrlich, die ist ja wirklich in der schauspielerischen Wüste leider, wobei ich nicht sagen würde, dass sie schlecht spielt in der Rolle. Ihr wird nur einfach halt teilweise nichts gegeben. Ja. Und dabei ist die Rolle an sich auch nicht schlecht geschrieben. Ja, ja, genau.
Ich meine, Carrie Fisher hat das kompensiert mit Koks, ne?
Ja.
Und ohne BH.
Auch. Es gibt auch diese famose Szene in Teil 2, wenn Anakin sie mit der Frucht füttert. Mit dieser
CGI ja,
und sie dann so abbeißen musst und wo du siehst, die beißt einfach in die Luft rein. Super.
Und dann halt auch diese Szene, wo er irgendwie, also das ist ja wirklich endgültig Twilight-Niveau gewesen, ne?
Also ganz ehrlich,
ich werde verfolgt von dem Kuss.
Also ganz ehrlich, George Lucas ist ja, glaube ich, verheiratet, ne? Ey, ich will nicht wissen, wie der seine Frau rumbekommen hat. Ganz ehrlich, wenn er so eine Scheiße schreibt.
Übel.
Echt
übel.
Ja. Es ist ganz, okay. ganz.
Also ich glaube, wir sind uns da alle irgendwie einig. Ich muss sagen, dass die letzte halbe Stunde, wenn man das so zusammenfassen will, von Episode 3, für mich das so ein bisschen von der Entwicklung her rettet. Nicht ganz, aber irgendwie habe ich zumindest dann das Gefühl, dass diese Charakterentwicklung dann auch abgeschlossen ist. Also viel zu überhastet, aber ja.
Es wird ja dann oft kritisiert halt, dass das alles viel zu schnell geht.
Ja.
Dass das erst so ist von wegen so, du musst dich der dunklen Seite anschließen. Ich darf das doch nicht. Aber deine Frau wird sterben. Okay, wo muss ich unterschreiben? Genau. Das ist, also ich finde, das versteht man dann schon besser, wenn man, jetzt im Nachhinein in der Clone Wars Serie haben sie das eben auch versucht zu reparieren. Ne? Mhm. Da ist viel Foreboding und es wird auch im Krieg gezeigt, dass der halt wirklich ein Hitzkopf ist, der teilweise auch keine Rücksicht
hat. Naja, aber nimmt. Ganz ehrlich, du kannst aber nicht die Clone Wars Serie heranziehen, um das jemandem beizubringen. Also zum Thema Hitzkopf kann man ja sagen, dass es in Teil 2 auch die Szene gibt, wo er die Typen da killt, die seine
Tusken,
die Tusken, yeah. Seine Mutter halt gefangen genommen, wo er wirklich alle killt, wo man dann schon sieht, in dem Jungen da schlummert was Böses.
Mhm. Ja, und das kann es halt auch irgendwie nicht kontrollieren.
Genau, dieses Unberechenbare, ne?
Aber hat er aber Glück gehabt, ne? Wir wissen ja, seit der letzten Ausgabe haben wir schon besprochen, die Tusken, die gehen ja in Gänseschritt, ne? Um ihre Kopf zu verwehren.
Da ist jetzt auch die Frage, die ich mir stelle. Habt ihr euch eigentlich damals gefragt, warum Episode 1 die dunkle Bedrohung heißt? Also was ist damit gemeint?
Naja, die Steuern, ganz klar.
Die Handelsrouten.
Ja, die Besteuerung von den Handelsrouten.
Ja.
Also ich habe das mal so verstanden.
Wie kann man einen Star-Wars-Film um Besteuerung von Handelsrouten machen? Das ist ja unfassbar.
Also ich habe das immer so verstanden, dass halt am Anfang von Episode 1 echt alles total Knorke ist, aber dass halt irgendwas langsam aber sicher so die Macht an sich
greift. Na, ich denke mal so, die dunkle Bedrohung ist halt der Palpatine gemeint, der so lange aus dem Dunkeln halt...
Und ich muss auch sagen, ich finde, The Phantom Menace Original ist immer noch irgendwie der geilste Titel. Ja? Ich jetzt von Attack of the Clones nicht behaupten kann.
Attack of the Clones.
Oder von Rise of Skywalker.
Naja, und
dazu kommen Attack wir of später. The
Clones ist ja auch der Titel allein schon deswegen Banane, weil du ja nichts über die Klonarmeen erfährst.
Ja, stimmt.
Und weil sie auch, sie greifen am Ende an, aber sie kommen ja eigentlich nur zur Hilfe.
Du erfährst natürlich, wie sie gemacht wurden, aber du erfährst den. Aber nix, es geht ja nie um diese scheiß Klonkrieger. Es geht immer um was anderes.
Also ich weiß noch, dass ich meinem damaligen Schulkollegen, die übrigens auch Dominik heißt, also nicht unseren Dominik, sondern ein anderer Dominik, erzählt habe, der Titel vom neuen Star Wars ist draußen. Oh, wie heißt der? Angriff der Klonkrieger. Nee, jetzt ernsthaft, wie heißt der?
Okay. Ja. Ich würde mal zum nächsten Punkt springen. Mhm. Und zwar haben wir jetzt gerade noch mal ganz, ganz viel Schlechtes rausgeholt. Aber ich finde, was die Prequels auch sehr gut gemacht haben, ist wieder die Musik. Wie ging es denn euch dabei?
Die ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Also da hat John Williams, das ist so eine der wenigen Vorzeigestärken der gesamten Prequel-Trilogie. John Williams hat da wirklich echt nochmal einen rausgehauen. Also allein Duel of the Fates.
Ach, großartig.
Für den besten Kampf halt. Oder ich finde auch die Musik ganz großartig. Das ist praktisch so die noch tragischere Variante von Duel of the Fates. Halt dieses, wie heißt das nochmal? Battle of the Heroes, genau, was halt den ganzen Kampf auf Mustafa untermalt. Das zieht mich so rein, jedes Mal, wenn die ganze, also ich liebe auch die ganze Sequenz, auch wenn die, ja gut, mit I have the high ground, das ist halt albern. Ne?
Not from my perspective.
Ja. Oh, das ist auch so. Oh, vor allem, warum reden die überhaupt keinen Kampf? Ey, hört auf zu quatschen.
Ist doch ein geiler Dialog. Hau doch die Köpfe weg. Die Sith sind böse. Finde ich nicht. Okay.
Ja, okay. Ich habe an dir versagt, Anakin. Ja. Ja. Lass mal jetzt weiterkämpfen.
Ich oute mich jetzt mal. Ich habe das mit dem High Ground nie richtig verstanden.
Na, wieso? Du siehst doch, er steht höher.
Genau, da muss er höher springen, um ihn rüberzukommen. Das schafft er nicht.
Ja, aber ich dachte, das ist aber jetzt... Aber
wir machen dir gerade einen Kampf schlecht, der eigentlich total geil ist.
Ja, ich finde den Kampf auch super. Aber, und vor allem, wir reden gerade über die Musik.
Okay. Ja, da wird auch die Umgebung toll mit einbezogen im Kampf. Ne?
Mustafa also, ist sowieso ein geiler Planet. Der Name ist komisch, aber damit läuft nicht so
cool. Auch wieder so semi-rassistisch.
Ja, auf jeden Fall.
Also nochmal, um die Musik zu sprechen zu kommen. Ich muss gestehen, also klar, dieser Score beim finalen Cup ist großartig. Ansonsten hat sich da wieder gezeigt, dass ich eigentlich so der Soundtrack-Guy bin, denn ich habe da, ja, aber halt Star Wars.
Muss ich auch sagen, ich bin jetzt niemand, der so sonderlich ein gutes Ohr für Soundtracks hat, was eigentlich auch gut ist, wenn mir der Soundtrack jetzt nicht negativ auffällt, sondern wirklich gut in die Welt hineinpasst. Duel of the Fates ist natürlich grandios. Ja. Auch das auf Mustafa, der Kampf, super. Aber ansonsten stimmungsvoll, ne? Stimmungsvoller Score.
Ich muss ja sagen, ich habe nach Episode 1 mir den Soundtrack gekauft als CD und den rauf und runter gehört. Und ich habe die CD heute noch. Ich höre sie nicht mehr, weil ich mittlerweile, also heute hört ja keiner mehr CDs, aber egal. Genau, aber ich höre immer noch gerne den Soundtrack und da sind immer wieder Stücke auch von den Prequels dabei, die einfach wirklich fantastisch geschrieben worden sind.
Man muss ja auch sagen, dass dieses Duel of the Fates so grandios ist. Ganz ehrlich, wenn du das, angenommen, du gehst einkaufen. Ja. Ja, und hörst dabei dieses Duel of the Fates. Da wird ja, schon cool, da wird ja jeder Griff zur Margarine episch. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist grandios, sagen, das ist brillant. Das macht auch den Kampf so grandios letzten Endes. Also das ist halt nochmal so das Sahnehäubchen obendrauf. Wenn sich diese Aufzugtür öffnet und dann das Ding an... geil!
Ja, und vor allen Dingen die Sequenz dann, wo die Lichtschranken angehen, warum auch immer, was die da auch immer sollen, egal. Und dann quasi so kurze Zeit eine Pause ist.
Meditieren.
Ich finde, Kämpfe brauchen mehr Pausen.
Wobei, kennt ihr dieses grandiose,
wo dann geredet
kennt ihr dieses grandiose Verarschungsvideo, irgendwie, wenn Obi-Wan Jedi-Speed eingesetzt hätte?
Das habe ich dir gezeigt.
Ach ja, stimmt, du warst das, ja.
Entschuldigung. Nee, ich kenne das noch nicht, nee.
Ja. Das muss ich dir gleich mal schicken, Thomas. Das ist okay.
So, jetzt mal Butter bei den Tusken. und zwar, welcher ist denn der schlechteste Film der Reihe für euch und welcher ist der beste Film von den drei für euch? Okay. Also ganz kurz.
Okay, ich fange an. Der beste Film der Reihe ist ganz klar Die Rache der Sith. Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr gleich drüber sprechen. Und der schlechteste Teil der Reihe ist der erste Teil.
Ja, da bin ich vollkommen bei Pascal.
Okay, im ersten Teil gibt es auch noch die Midi-Chlorianer, die haben wir noch nicht erwähnt.
Oh ja.
Da kommen wir gleich zu Lächerliches.
Okay, gut.
Ja, Gott, kann man sich eigentlich ohne viel Federlesen anschließen. Wobei, ich hab ja schon oft durchblicken lassen, ich bin jetzt nicht jemand, der die total hasst, weil ich eben auch damit aufgewachsen bin. Und also für mich ist so.
Wir hatten keine Wahl
bei der ganzen. Genau, wir hatten keine Wahl, wir wurden dem ausgeliefert. für mich ist die Krux, glaube ich, so an den Prequels, dass ich, also ich muss sagen, ich mag die Geschichte, ich mag diese politische Ebene, auch wenn die in Episode 1 völlig fehl am Platze war. Aber an sich ist die nicht schlecht und wie gesagt, Clone Wars ist da halt noch sehr, sehr viel mehr, wie Thomas mir zustimmen wird. Und also für mich ist die Krux, die Geschichte an sich ist nicht schlecht. Sie wird nur scheiße erzählt.
Ja, also, aber ganz ehrlich, du willst einen Star Wars Film gucken und gefühlt die Hälfte der Zeit wird darüber geredet, irgendwie, wenn Sie Ihre Bürokosten steuerlich absetzen wollen, bitte hinterlegen Sie noch Schriftstück ja. B12 bis zum 13.8. Ja, das ist, ja. Und dazu, ganz ehrlich, was mir jetzt auch aufgefallen ist, der Episode 1 wurde ja schon Rassismus vorgeworfen, halt wegen Jar Jar, wegen Watto. Und ganz ehrlich, diese komischen Aliens da, die das mit einleiten, die haben schon sehr auffällig jüdischen Akzent, ne? Auch mal sagen, in der Originalfassung.
Moment, du meinst jetzt die Namodianer, die am
Anfang? Ja, diese Bürokraten halt.
Diese Bürokraten. Ja, die haben ja im deutschen französischen
Akzent. Ja, genau. Ja. Und im Original klingt der schon sehr jiddisch, ne?
Ja, das ist grenzwertig. Klar, ich weiß auch nicht, warum sie da im deutschen Franzosen rausgemacht haben. Vor allem, das haben sie durchgezogen bis in die Clone Wars-Serie.
Vor allem, ich muss gestehen, ich habe es halt bei der Erstsichtung im Kino in England halt nichts verstanden. Da habe ich einen Monat später im Deutschen geguckt, ich habe immer noch nichts verstanden.
Ich muss ja gestehen, ja. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei euch. Ich finde Episode 2 am schlechtesten. Und Episode 3 am besten. Also ich finde, da ist jetzt nicht viel zwischen Episode 1 und Episode 2, aber für mich ist Episode 2 immer noch mal so ein Bottom. Also das ist, boah.
Ja, der ist schon.
Also ich kann das verstehen, weil Episode 2 ja auch wirklich viel Gefühlsduselei hat. Viel.
Ja.
Bei mir kommt immer noch erschwerend hinzu, es gibt ja eine Szene bei Episode 1 neben dem Endkampf, wo immer ganz oft gesagt wird, ja, aber das ist geil, und zwar das Podrennen. Und ich muss gestehen, ich mag das Podrennen auch nicht.
Wow. Jetzt kommt Pascal.
Also, ich kann verstehen, wenn man das toll findet. Ich finde da keinen Zugang zu. Ich fand immer, das Podrennen ist so ein bisschen wie dieses Speederbike-Rennen in Episode 6. Nur, dass ich da irgendwie mehr investiert drin war. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum, aber mich hat das immer ein bisschen kalt gelassen.
Ich finde das ziemlich geil. Du bist da halt mehr investiert, weil da natürlich du auch schon mit den Charakteren mehr durchgemacht hattest, ne? Also dieser Anakin wird ja vor die Nase gesetzt. Das ist halt auch so ein Klischee, so, oh, wir haben gerade ein kaputtes Schiff und wir haben jetzt diesen Jungen kennengelernt. Ja, genau. Und oh, am nächsten Tag ist das Rennen, wo wir das große Preisgeld kriegen können.
Und by the way, ich baue gerade 10 Repio.
Genau.
Also ich muss sagen, ich finde das Podrennen ziemlich geil. Ich finde es auch geil, wie schon zig hundert Stellen erwähnt wurde, halt so die moderne Entsprechung des Wagenrennens aus Ben-Hur. Ich finde, da ist richtig Power hinter. Das macht ist vielleicht ein bisschen zu lang. Darüber kann man streiten, aber ich finde, das ist schönes, also das dynamisches ist auch, Kino.
Das Beste am Podrennen ist doch definitiv die Szene am Anfang, wenn Jar Jar mit seiner Schnauze in diesen Elektrostrahl kommt und die Zunge dann taub ist. Das ist eine tolle Szene, finde ich super.
Aber es ist eine in sich stimmige Sequenz durchaus. Ja, stimmt, ne? Also auch das mit Sebulba, das wird durchaus ganz okay aufgebaut. Ja, Chupa.
Und genau. Auch wieder Tusken, die quasi am Rennrand stehen und auf die Leute schießen.
Ja.
Auch sehr cool.
Und Javas hat man auch kurz gesehen.
Ja, die Tusken durften nicht mitmachen, weil ein ganzer Schritt ist man nicht schnell genug.
Oh, stell dir mal so ein Fast and the Furious im Star Wars-Universum vor.
Ja. Die Tusken, ey.
Also wie gesagt, ich kann schon verstehen, warum man das geil findet, ja. Aber wie gesagt, mich hat's nie erreicht, also schon damals. Ich fand's damals okay, mittlerweile
sprichst du mich einfach nicht an. Dabei hast du doch da nicht deine Used Future.
Welche Szene ich bei dem Podrennen aber nicht mag, ist die Jabba-Szene. Das ist so billiger Fanservice. Guck mal, Jabba ist auch da und er ist CGI.
Obwohl es ergab eigentlich Sinn.
Warum ergab das Sinn?
Weil ja die Rede davon war, dass die Hoods den ganzen Planeten kontrollieren und der ist ja dann praktisch wie so ein König, ist er da ja anwesend.
Muss man ihn trotzdem zeigen? Ich weiß nicht.
Also Jabba war für mich immer eine Figur, die sich nicht viel bewegt.
Also hat er ja auch nicht.
Naja gut, er muss ja auf jeden Fall aus seinem Tempel da rausgekommen sein. Er muss
irgendwie hingekommen sein.
Und er muss da halt hingekommen. Also sorry, also ich glaube nicht, dass Jabba sich einmal bewegen würde.
Ja, er hatte doch seine Sandbarke.
Ich glaube ja, dass Jabba früher wirklich so ein Alien war mit so richtigen Waschbrettbauch. Und da hat er halt ein Cheat-Day zu viel gemacht und dann halt Kettenreaktion, ne?
Okay. Bevor wir jetzt gleich zu unseren coolsten Sachen kommen von der, also wir haben schon echt viel Kram jetzt erzählt, wo wir denken so, okay, ich schlage mir jetzt mal mit der Hand gegen die Stirn. Aber setzen wir nochmal einen drauf. Und zwar, was ihr noch so an Lächerliches in diesen drei Filmen gehabt habt, wo ihr sagt so, boah, muss das denn sein? Habt ihr noch was?
Ja.
Was wir bisher noch nicht erwähnt haben.
Wie gesagt, Midi-Chlorianer, ne?
Oh ja, also ja, die Midi-Chlorianer ist für mich eines der schlimmsten Sachen, die Star Wars hier hervorgebracht oder George Lucas hier hervorgebracht hat. Und es gibt einen guten Grund, warum sie, glaube ich, danach kaum noch Erwähnung finden.
Einmal noch in Teil in Episode 3. Ganz kurz. Ja.
Genau, wo Palpatine darüber spricht dann. Ne?
Ich meine, wir haben ja schon in der letzten Ausgabe gesagt, dass Star Wars eigentlich kein Science-Fiction, sondern wirklich ein Märchen ist. Und ganz ehrlich, dann kommt George Lucas an und erklärt mal mit so einem Halbsatz einfach so, woher die Macht kommt, dass es Bakterium oder so ist. Und das war wirklich
Entmystifizierung.
Ja, also wirklich, hat euch das eigentlich nie gestört, dass das eine unbefleckte Empfängnis ist? Also Anakin quasi aus dem
Nichts. Naja, gut, das ist natürlich auch wieder
Space
so ein
Jesus,
also so Parabel halt, ne? Biblische Parabel.
Ja,
okay.
Ja, es war schon sehr
natürlich flach. Natürlich ist es flach, aber es ist halt so wahrscheinlich so die größte Analogie, die man da aufstellen kann einfach, ne? Um zu zeigen, dass was für eine Erlöserrolle eigentlich Anakin innewohnt.
Wobei diese Prophezeiung dann halt auch wirklich lächerlich ist, ein Stück weit.
Ja, das Schöne ist ja, dass die Prophezeiung sich nicht bewahrheitet, ne?
Ja. Wobei, das ist ja auch wieder, du hast dann diese unbefleckte Empfängnis und das geht ja konträr dazu, dass dir erklärt wird, dass die Macht eigentlich nur Bakterien sind. Das ist halt scheiße. Also es tut mir leid, man kann über Jar Jar Binks so viel schimpfen, wie man will. Das Schlimmste an den Prequels sind diese Midi-Chlorianer.
Ja.
Und dabei sieht man die auch nicht manchmal. Klar, es sind Bakterien. Also,
das ist halt der gescheiterte Versuch, wenn man irgendwie was Mysteriöses, Mystisches versucht, wissenschaftlich zu erklären.
Ja, und vor allen Dingen, sie fangen dann an mit Qui-Gon Jinn, dass er dann irgendwie so dieses, ich habe da so ein Machtgeheimnis. Ich erzähle das mal. Und das ist dann quasi die Erklärung, warum die dann plötzlich danach immer alle wieder auftauchen. Aber irgendwann tauchen alle wieder auf, ohne dass sie das Wissen von Qui-Gon Jinn haben
können. Ja, das ist... haben sie
vor allem macht er nicht auch so einen Test mit dem Jungen?
Ja,
das ist so lächerlich.
Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Diabetiker-Test.
Ja.
Da ist einmal kurz stechen, dann Finger auf so Stäbchen und gucken. Also das ist, das regt mich auf. Das regt mich wirklich auf. Midi-Chlorianer sind einfach nur Kacke.
Das ist auch lächerlich halt dann in der Szene irgendwie so, der Wert geht über die Skala.
Mehr als
nicht
Yoda.
Nicht mal Meister Yoda. Genau. Nicht mal, auch so ein, Yoda? Ja, den Namen kennt er doch. Der kommt auch noch vor, keine Sorge, ist eine hässliche Puppe.
Ich frage mich vor allem, wie ist George Lucas darauf gekommen? Hatte der irgendwie zu der Zeit irgendwie Beschwerden, ist immer zum Arzt gegangen und sein Arzt hat gesagt, so, George, ganz ehrlich, Midi-Chlorianer habe ich mir gerade ausgedacht, so Bakterien, das könnte doch viel Macht sein. So. Ja, okay, Hauptsache du verschreibst mir Oxys, dann nehme ich das mit auf. Also,
das sind wieder Antworten auf Fragen, die du dir zwar gestellt hast, aber wo du nie die Antworten haben wolltest. Das ist halt genauso wie mit Alien beispielsweise auch, ne? Also ich bin jetzt keiner, der jetzt immer schreit Entmystifizierung, weil mich das eigentlich immer interessiert, wie irgendwas entsteht. Ne? Deshalb hasse ich die Prequels jetzt auch nicht total, weil ich den Zerfall dieser Republik eigentlich sehr interessant finde. Und wie daraus das Imperium, also wie halt wirklich aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann, so schleichend.
Jubelnd.
Ne? Und das, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben mit hier, so von wegen die Freiheit geht zugrunde mit donnerndem Applaus. Ne? Das ist ja auch stark angelehnt, also man muss sich das auch mal angucken, das ganze System. Das ist wirklich auch stark angelehnt an das Dritte Reich.
Space
also allein schon diese Notstandsverordnungen, die da verabschiedet werden und dass der Kanzler halt über seine reguläre Amtszeit hinaus an der Macht bleibt. Das sind halt alles Bezüge zum Dritten Reich. Ne? Und über diese Notstandsverordnung, die dann halt da in Episode 2 durch Jar Jar dann verabschiedet werden, das ist wirklich ein genaues Äquivalent zur Weimarer Verfassung.
Mhm.
Ne, ich saß dann wirklich so, ich weiß gar nicht, auf dem Gymnasium saß ich da irgendwie, dann haben wir das durchgenommen und dann habe ich wirklich irgendwie so zu mir selber, habe ich dann eigentlich gesagt, ist ja genau wie in Star Wars und alle um mich herum haben sich halt totgelacht und es halt nicht kapiert.
Ja, Dominik, du warst schon immer was Besonderes.
Ja. Nee, so meine ich das nicht immer.
Aber ganz ehrlich, im Gegensatz.
Das ist halt unübersehbar.
Aber in der Nazi-Zeit gab es halt keine Aufdrucken auf irgendwelchen Geschäften, kauft mich bei Medichlorianer. Ja. Gab's halt einfach nicht. Ich meine, stellt euch nur mal vor, so eine Scheiße hätten sie was bei Harry Potter gemacht, so, ne? So, Harry, du bist ein Zauberer. Oh, woher kommt das? Ja, das ist eine Art Herpes oder so. Das ist doch Schwachsinn. Das tut mir leid. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mich regen die Medichlorianer echt auf. So, Punkt.
Ja.
Okay. Habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, so, boah, das hätte echt nicht sein müssen?
Naja, habe ich schon über die Medichlorianer geredet?
Wir haben natürlich den Schmalz, also diese rührigen Dialoge zwischen Anakin und Padme. Noch was Neues.
Wobei, was ich dann auch sagen wollte zum Schmalz, habt ihr auch das Gefühl, dass Anakin, also die Anakin Hayden Christensen, der damals noch relativ, ja, unbefleckt war, immer so ein bisschen spielt, als ob er versucht, noch so das Beste rauszuholen, während Natalie Portman schon so erkannt hat, so, ah, na, das wird nix.
Ja, schon.
Ja. Der hat sich Mühe gegeben.
Ja.
Naja.
Danach möchte ich ein großer Star werden.
Das wird mein Sprungbrett.
Ich muss sagen, ich fand manche Slapstick-Einlagen irgendwie strange, also gut, Jar Jar Binks sowieso, aber auch in Episode 2, zum Beispiel diese Fabrikszenen, mit R2D2 etc., die fand ich immer komisch, muss ich gestehen.
Was von einem Videospiel auch, ne? Das, was ich immer, habe ich ja schon gesagt, ich finde es halt albern, diesen vermeintlichen Twist, dass jetzt der Imperator ist. Mhm. Das, also, wobei ich muss zugeben, aus damaliger kindlicher Sicht war ich da damals tatsächlich vom Donner gerührt, weil wenn man aufpasst, am Ende von Episode 2, wo halt Count Dooku auf seinen Meister trifft, wenn man da hinhört, da hat dann plötzlich der Imperator die Stimme von Palpatine.
Mhm.
Ja? Mhm. Und also in Episode 1 ist die nämlich noch stark verfremdet tatsächlich, da klingt die noch ganz anders. Und das fand ich da ein interessantes Foreboding, vor allem ist das eine wirklich richtig gespenstische Szene. Ne, wo die dann da irgendwie ankommen, vorbei. Das will ich auch rausheben, und Pascal wird das wahrscheinlich bestätigen können. Daran siehst du auch, wie zusammengeklöppelt manche Sequenzen in diesem Film sind. Gerade in Episode 1 und 2 gibt es so viele Szenen, die nicht einmal eine Minute gehen. Mm. Und diese 1000 Wischblenden,
das ist
schon wirklich lächerlich.
Ja, das stimmt,
Ne? Daran siehst du auch, wie schlecht das Pacing einfach ist. Das immer so, das vor allem Episode 1 ist wirklich so eine Hetzjagd, so ein Spießrutenlauf, der immer weiter und weiter und weiter geht. Ja,
ist schon schlechtes Storytelling, was die Kohärenz angeht, einfach. Ne? Ja.
Ja, da merkst du auch, die Verantwortlichen sind da selber nicht so mit zufrieden. Also es gibt ja dieses, in dem Making-of gibt es ja dieses erste Rough-Cut-Screening, wo sie dann da wirklich alle mit versteinerten Mienen sitzen, also der Cutter, Produzent Rick McCallum und George Lucas. Und George Lucas äußert da ja diesen weltberühmten Satz, I've maybe got too far in some serious places. Ne? Und der Cutter, der versucht ihn dann auch so in zwei, drei Sätzen klarzumachen, dass sie völlig daran gescheitert sind, irgendwie eine gewisse Tonalität oder einen gewissen Rhythmus, einfach ein gutes Pacing irgendwie hinzukriegen mit dem Ganzen. Und dann gibt es, später gibt es dann die Szene, wo es dann so einen Schnitt gibt. Und da sieht man wirklich, die haben sich wohl ordentlich einen reingezogen und fangen dann an, sich halt gegenseitig die Schuld zuzuschieben dafür. Also guckt euch, kann man wirklich nur empfehlen, das Making-of zu
Das kenne ich natürlich, sehr legendär.
Ja, das ist... Also dieses mit dem Rough-Cut-Screening, das ist der Hammer, wirklich.
Okay,
ja.
Dann lasst uns doch mal zu was Positivem kommen. Und zwar eure Lieblingsszenen in allen drei Filmen.
Sollen wir chronologisch durchgehen? Soll jeder eine Szene zu Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sagen?
Wir machen es so wie beim letzten Mal, würde ich sagen, dass einfach jeder eine Szene nennt und das ist vollkommen egal, jetzt, ob du jetzt zweimal aus Episode 2 oder alle aus 1,
So habe ich es letztes Mal gemacht.
Da wir eine Person mehr sind, würde ich sagen, jeder kriegt zwei Szenen.
Sehr gut.
Super. Ich fange mal an.
Mhm.
Eine Szene, die ich im Kino echt grandios fand, in Episode 2, ist einfach nur, weil ich im Kino wirklich da in meinen Sitz gedrückt wurde, vom Sound, nämlich die seismischen Bomben.
Ja.
Oh ja.
Also das war, ja, ist für mich immer noch in Sachen Sounddesign immer noch Königsdisziplin.
Das hat Ben Bird, richtig, ne? Rein.
Ja. Ja. Also es gibt halt so eine Verfolgungsjagd zwischen Obi-Wan und Jango Fett und der schmeißt halt in so einem Asteroidenfilm halt so seismische Bomben ab und die explodieren und es ist erstmal Stille und dann kommt halt der Nachhall und das ist keine Stille mehr und oh, die wumsen Alter. So dermaßen rein, dass das also ist ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Heimkinoanlagen auch bald geschrottet wurden.
Ja.
Ja, oder Subwoofer, ja.
Als ich das jetzt hier wieder vor ein paar Tagen gesehen habe, dachte ich, meine Fenster platzen hier. Ja, das ballert dermaßen, das ist geil. Hm, ja. Stimmt.
Hm? Ja. Okay. Pascal, willst du weitermachen?
Wir nehmen natürlich jetzt erstmal den Endkampf aus Teil 1 und das Podrennen raus, da haben wir ja zu Genüge drüber gesprochen. Welche Szene ich ganz toll finde, ist in Episode 3, wenn Palpatine Anakin von Darth Plagueis erzählt in der Oper und ihn damit auf den so das letzte die letzte Motivation gibt, wirklich endgültig auf die dunkle Seite der Macht zu kommen, indem er ihm erzählt, dass es auf der dunklen Seite Möglichkeiten gibt, Menschen mannigfaltige Möglichkeiten gibt, den Menschen, die man liebt, vor dem Tod zu bewahren. Die fand ich sehr stimmungsvoll und auch sehr mystisch, wie er da die Geschichte erzählt. Das war mal wieder so ein bisschen wirklich Star Wars Vibe. Mhm.
Okay, ja, ich hätte dieselbe Szene gehabt. Gratulation. Da nehme ich eine andere, die ich sehr eindrucksvoll finde, und zwar die Order 66.
Ja.
Das ist wirklich, das ist der emotionalste Moment, finde ich, in der ganzen Prequel-Trilogie und auch überhaupt in der ganzen Saga, weil obwohl diese Jedi-Meister, die da sterben, eigentlich komplett gesichtslose Figuren sind, die wir nie wirklich kennengelernt haben, spürt man wirklich diese tiefe Tragik. Also da kann man auch wirklich nur dieses, also mir kommt auch immer dieses Zitat von Obi-Wan aus Episode 4 in den Kopf, dieses von wegen, als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Ne, das ist eine unglaublich intensive Szene, die auch von John Williams so grandios untermalt wird.
Ja, das ist so eine absolute Ausweglosigkeit, ne?
Ja, da ist halt endgültig das Schlittern in den Abgrund. Also da fängt auch wirklich der ganze Film an. Also sinnbildlich ist für mich da immer, da gibt es halt diese Szene auf Utapau, wo die da kämpfen gegen Grievous und die Droidenarmee. Und dann kriegt Obi-Wan sein Lichtschwert von diesem Commander Cody wieder, was er verloren hat bei dem Kampf gegen Grievous. Und sitzt er auf diesem Drachenross und dann sieht man halt auch wirklich, wie die Klone von jetzt auf gleich durch diese Umprogrammierung agieren. Erst so dieses, oh ja, ich gebe euch das Schwert, oh ja, der alte Freund, und dann führt die Order 66 aus, ja, ballert ihn mal weg. Und der Moment, wo Obi-Wan dann halt mit diesem Drachenross da in den Schlund fällt, da fällt auch wirklich die ganze Stimmung des Films. Und das leitet eben auch diese wirklich sehr bewegende Sequenz ein, die ich fantastisch finde. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Mhm.
Genau, ich würde noch mal einen Schritt davor gehen, und zwar wenn Mace Windu, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie Fan von ihm bin, versucht, den Imperator zu stellen. Und eigentlich hätte er ja fast gewinnen können. Mhm. Und dann kommt Anakin dazu und entscheidet sich ja dann tatsächlich aktiv für die dunkle Seite der Macht, indem er dann eingreift und dann wird Mace aus dem Fenster geworfen. Und ich hatte bis vor kurzem bei der Trilogie, jetzt wo sie abgeschlossen ist, immer noch gehofft, ach, vielleicht hat er ja auch überlebt.
Ja, und ist dann Snoke, ne? Ja, ja. Ja.
Aber ich finde das immer noch eine großartige Szene. Vor allen Dingen, da kriegt er ja sein Gesicht verbrutzelt, so wie wir den Imperator halt auch kannten, ne? Mhm. Und ich finde, das ist nochmal ein sehr psychologisches Spiel, was da stattfindet. Ich fand das immer cool.
Ja, dann passt auch zum Imperator dann, ne? Da ist ja immer durchaus eine psychologische Ebene in den alten Filmen auch gewesen. Ja. Obwohl das schon vom Staging her schon sehr platt ist, wie er dann da halt, oh ja, du musst dich entscheiden, ne? Hörst du jetzt auf den Typen, der sowas von offensichtlich ein Bösewicht ist, oder hörst du auf, gut, den Jedi-Meister, der dir nie wirklich vertraut hat, ne? Das wird ja dann auch,
Ich
mag die Szene schon.
Ich habe mal so auf YouTube ein Video gesehen, haben die Szene genommen und haben halt einfach so ein typisch immer wieder, dass Samuel Jackson halt Motherfucker dazwischen sagt, ne? So, ne? Don't trust this motherfucking Sith.
obwohl ich finde auch, wie das eingeleitet wird, finde ich halt auch geil, wie die Jedi-Meister da anmarschiert kommen, mhm, von wegen, ne, und wie sie ihn verhaften wollen. Und er die dann wirklich wegfegt wie nichts, ne? Mit seinem Lichtschwert, das dann wirklich aus dem Nichts einfach da ist, ne? Ja, ja, es ist ja in dem Kanon ist ja dann irgendwie, hat das irgendwie all die Jahre. Man sieht in manchen Szenen, Episode 3, sieht man da so eine gigantische Vase, so eine schwarze Vase in seinen Büroräumen stehen. Und da ist das Lichtschwert wohl all die Jahre drin gewesen.
Ne? Ja, und vor allem sieht man auch die Arroganz der Jedi, was ja immer öfter thematisiert wird auch.
Ja,
Wenn die da einfach hinmarschieren und sagen, ach, hier, drei Leute, ne? Jetzt nehmen wir die mal fest, so.
Ja. Obwohl, es sind führende Jedi-Meister gewesen, darf man auch nicht vergessen, wie der die wirklich wegputzt bis auf Mace Windu dann, ne, eine Zeit lang. Das ist schon krass.
Okay, bist du.
Ja, ich habe wirklich überlegt, welche ich jetzt auch nehme. Und ich nehme eine ganz, ganz kurze Einstellung, die für mich aber sinnbildlich dafür steht, bei Episode 3, dass es jetzt wirklich ernst wird, dass es jetzt düster wird und dass sich Star Wars jetzt wirklich komplett von dieser bunten Heiterteilwelt aus Episode 1 verabschiedet. Und zwar ist es die Szene, wenn der, mittlerweile, glaube ich, Sith Anakin auf die Jünglinge trifft. Ja, es ist eine ganz kurze Einstellung. Die Jünglinge so sind irgendwie in ihrem Klassenraum, nenn ich's mal, und glauben, oh, da kommt unser alter Kumpel Anakin, und dann
er macht nur das Laserschwert an.
Genau, das ist einfach eine richtig schöne kurze Sequenz. Natürlich der Endkampf in Episode 3 ist auch klasse, aber da haben wir auch schon zu genüge drüber geredet. Und für mich ist diese eine kurze Sequenz so wirklich. Ich saß im Kino und dachte so, okay, wow, das hat mich wirklich wirklich hart getroffen.
Ja, plus dann die Szene ganz kurz, wo der Jüngling noch versucht zu entkommen. Und ich vergesse immer seinen Namen, wie er heißt.
Bail Organa.
Genau, die ganze Szenerie ja mitbekommt, ne, und wie der kleine Junge dann auch noch mal abgeschossen wird. Also das verstärkt das noch mal auch.
Ja. Mir fällt jetzt auch direkt wieder ein, dieses Bild von dem brennenden Jedi-Tempel ist halt auch echt stark, ne? In dem Film. Und dann auch, also auch dann bei Nacht, wie dann da Bail Organa da hinfliegt, und dann, das sind schon starke Bilder. Also Episode 3 hat wirklich starke Bilder. Ja. Und auch noch das beste CGI, würde ich sagen, von den drei
Teilen.
Auf jeden Fall.
Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Blu-ray irgendwann habe.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir waren damals mal im Mediamarkt und da war halt mega Sound, bis wir dann halt immer gepeilt haben, auf so einem Demo-Fernseher läuft halt die DVD von Episode 3, Alter. Das war wie so ein Erdbeben, wirklich. Weil da war dann halt auch noch die Anfangsschlachtsequenz. Oh mein Gott, war das ein Hammer, ey. Wirklich, also du kamst da rein, dachtest dir, was ist denn jetzt los? Geht hier die Welt unter, ey.
Okay. Hammer, wirklich. Pascal.
Naja, ich würde das wahrscheinlich dann nochmal den Arena-Kampf aus Episode 2 nehmen, weil das auch nochmal eine schöne Hommage an Ray Harryhausen ist. Ja, der ist jetzt nicht bahnbrechend oder so, aber der ist schon stimmungsvoll. Es ist eine nette Szene.
Was ich damit verbinde, ich habe das mit einem Kumpel im Kino geguckt, und da gibt's noch die Szene, wo Mace Windu Jango Fett enthauptet. Und der kleine Boba diesen Helm dann aufnimmt. Ja. Und mein Kumpel wirklich dachte, ey, zieht ihr den jetzt auf? Da ist doch noch der Kopf drin.
Obwohl das auch eine starke Einstellung ist eigentlich, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Fand ich sehr, aber ich meinte jetzt eher mit den Viechern, ne? Mit den Kreaturen. Ja. Aber natürlich auch Mace Windu.
Die waren auch toll designt.
Ja, ja. Ne? Das war schon gut gemacht.
Genau, Dominik.
Ich habe noch, Stichwort Jango Fett, die Kampfszene in Episode 2, also wo Obi-Wan auf Kamino halt gegen ihn antritt und Jango Fett halt förmlich ein wandelndes Schweizer Taschenmesser ist.
Ja.
Ne, das ist dann, da wird dann auch guten Bogen geschlagen zu Episode 6, weil wenn man sich erinnert, auf dieser Sandbarke da vor dem Sarlacc-Maul, da benimmt sich, also da hat ja Boba ähnliche Tricks drauf, ne? Und bei Jango, es ist ja wirklich, also dieser Kampf, der ist wirklich spannend und auch toll choreografiert, wirkt nicht so steril ballettartig wie vieles andere, besonders in Episode 2. Und den fand ich immer sehr stark, aber ich fand auch Jango Fett halt eine geile Figur. Und also ich habe den Hype um Boba Fett nie verstanden, aber Jango fand ich echt cool. Mhm.
Mhm. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich jetzt in Episode 2 den Angriff der Klontruppen nehme. Weil ich das immer noch eine coole Einstellung finde, auch wenn sie danach irgendwie relativ schnell verpufft. Aber diesen Moment zu haben, boah, jetzt ist hier Krieg irgendwie und die Truppen rücken an, den fand ich immer cool. Vielleicht heute nicht mehr so stark, aber er funktioniert immer noch ganz gut bei mir. Aber ich nehme lieber Yodas Niederlage. Und zwar nicht, weil sie cool inszeniert ist, also weil da gibt es ein paar Sachen, wo man sagt so, naja, ist jetzt okay, ne? Ist schon besser als in Episode 2, wo Yoda kämpft. Aber dieser Moment, wenn Yoda sich eingestehen muss, dass er verloren hat, dass er es nicht schafft, gegen den Imperator nochmal anzutreten, beziehungsweise ihn zu besiegen in irgendeiner Form und dann die Flucht antritt. Ich glaube, das hat Yoda auch so innerlich zerrissen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Was dann wiederum den Brückenschlag macht, dann zu Episode 5, wo er quasi dann Yoda auch kennenlernt und auch eine ganz andere Figur Yoda dann ist, als wie wir sie in den Prequel-Filmen kennengelernt haben. Das fand ich immer
cool. Es ist auch schade, dass sie bei Episode 3 tatsächlich eine kurze Szene rausgeschnitten haben, wo Yoda auf Dagobah landet. Ne? Das hätte eigentlich auch noch reingehört in am Ende des Films. Da kommt ja dann wirklich so alles zusammen. Ne? Also von wegen bei C-3PO wird der Speicher gelöscht, Padme wird irgendwie beerdigt und so weiter und so fort. Und da hätte das eigentlich mit reingehört.
Ja. Das sehen wir dann auf Disney Plus mit Yoda, also Star Wars Stories.
Wie hast du eigentlich gefunden, dass R2-D2 und C-3PO halt mit in dieser Trilogie dabei sind? Also ich fand es immer ein bisschen übertrieben, dass irgendwie Anakin C-3PO gebaut hat, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es ist schon sehr forciert. Mhm. Und in Episode 2 wird das auch wirklich schon nervig, wie er, ich glaube, das ist doch auch so der Running Gag, C-3PO zerfällt immer in seine Einzelteile, ne? Ja. Besonders in Episode 2, wo er dann irgendwie auch auf einen Kampfdruiden raufgeschweißt wird in der Druidenfabrik. Ja. Ach, furchtbar, das braucht man alles nicht. Ja. Also dabei ist C-3PO eigentlich, wobei, da kann ich auch eine schöne Szene noch nennen mit C-3PO. Und zwar, da ist, wo Padme irgendwie Bescheid bekommt, dass der Jedi-Tempel irgendwie brennt. Das Anakin ist irgendwie abgezogen nach Mustafar und dann steht da C-3PO und Padme ist völlig fertig und er fragt dann, ja, kann ich irgendwas tun, Milady? Nein, danke, 3PO. Und er dann so, oh, ich fühle mich so hilflos. Ne? Sagt er dann so in die Kamera, als er halt so aus dem Bild geht. Und das fand ich sehr stark, halt, dass dieser Druide wirklich in dem Moment überhaupt nicht versteht, was los ist. Ne?
Ja gut, das hat sich ja auch in den nächsten Teil nicht geändert, ne? Was hier genau. Los ist,
also. Ja, nee, aber das fand ich halt in so einer emotionalen Szene, fand ich das halt sehr stark und eindrucksvoll, dass man sich das, weil man nimmt ja C-3PO durchaus als Charakter irgendwie wahr und dann ist da so, oh, er ist ja doch nur eine Maschine, die eigentlich nur Befehle ausführt.
Mhm. Was ich immer seltsam fand, war R2-D2s Kampfeinsatz in Episode 3.
Nee. Mit dem Öl und dem Feuer?
Ja, ja.
Ja, der hat halt
drauf. Obwohl er im Kino übelst gelacht wurde.
Ja. Aber da habe ich auch gelacht. Checker. Du Spitzbull!
Ja, genau. Und dann bespuckt er einen auch mit Öl, glaube ich. Ja. Ne? Das ist, der hat auch so viele Kinkerlitzchen, die halt in den alten Filmen nie irgendwie aufgetaucht sind. Also klar, Anakin hat den irgendwie gepimpt. Und wie gesagt, nochmal halt in der Clone Wars-Serie wird ja auch die Beziehung zwischen ihm und Anakin auch nochmal vertieft. Also da gibt's ja eine ganze Folge, wo der irgendwie nicht locker lassen will, weil halt der Druide verschwunden ist, ne? Mhm. Und der ja immer, das ist ja auch bei Anakin, und das arbeiten die Filme durchaus gut raus, der will halt immer alle retten, ne? Der kann einfach dieses, wo gehobelt wird, fallen Späne, beziehungsweise im Krieg, das kann der einfach nicht akzeptieren. Und das treibt ihn ja dann auch auf die dunkle Seite letzten Endes, ne? Dass er, also sind ja so seine Motive, dass er eigentlich immer nur Gutes tun will. Aber auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch ein bisschen kleiner Poser ist manchmal, ne?
Ja.
Welche Szene ich noch ansprechen würde, die mir sehr gut gefällt, die viele aber nicht mögen, ist halt, ich nenne es mal die Geburt von Darth Vader. Wenn er also wirklich, wenn wir das erste Mal Darth Vader sehen und er so sich da von diesem Stuhl frei macht oder von dieser Liege und erstmal so ein bisschen tapsig rumläuft wie Frankensteins Monster. Ich fand das eigentlich immer ziemlich stark.
Ist auch stark, bis auf Snow.
Ja.
Also wenn er scheißt. Wobei,
Snow. Das Snow haben wir doch erst nachher eingefügt, oder?
Nein, das war nur bei Episode 6.
Ach so,
genau. Hier war das von Anfang an dabei. Wobei ich dieses Frankenstein-Image auch sehr gerne mag und die Szene, ja gut, es ist, also ich finde diesen Schnitt immer ganz cool, wenn halt irgendwie Padme ihre letzten Atemzüge tut. Ja, also aus welchen Gründen, da kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Es ist lächerlich, ja.
Altersschwäche.
Ja, vor allem, sie hat gerade Kinder zur Welt gebracht, aber ja, es ist, ja, sorgt immer für die, weil ich habe immer noch meinen Lebenswillen verloren.
Sie ist an einem gebrochenen Herzen gestorben.
Weißt du, das Wunder der Geburt. Also, und also wie gesagt, sie tut ihre letzten Atemzüge und er tut halt seine ersten durch die Maske.
Mhm.
Das fand ich durchaus ein starker Gegenschnitt, eine starke Montage. Und als er dann auch das erste Mal spricht, das ist auch irgendwie schon was Besonderes. Oder halt, wo er sich dann auch erhebt und die Musik dann auch wirklich
Die Robot-Chicken-Variante davon. Wenn der,
die ist auch
wenn
geil.
Der Imperator da diese verkugelten Anakin dann sagt, so, hey, ich krieg dich wieder hin und dann Anakin so, ich möchte einen schwarzen Mantel und Ganzkörperleder.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Oh, ja, Robot Chicken, ey.
Wieder eine Empfehlung von Robot Chicken. Ja. Unbedingt angucken.
Ja, in jeder Folge machen wir es, glaube ich, hier. Ich merke schon.
Genau, ich würde mich langsam mal dem Ende nähern unseres Podcasts. Wir haben jetzt echt schon viel besprochen. Ich hätte noch drei Fragen an euch und fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Die erste ist relativ hypothetisch. Und zwar, stellt euch mal vor, es würde keine Prequel und keine weiteren Filme geben. Wie würde denn heute dann Episode 4 bis 6 beziehungsweise dann einfach Krieg der Sterne 1, 2 und 3 wirken? Ohne weitere Kinofilme. Was denkt ihr?
Ich glaube, es wären einfach so Klassiker.
Ja.
Ich meine, sind sie immer noch, aber ich glaube, Star Wars würden wir nicht auf Kellogg's Cornflakes sehen und wahrscheinlich auch nicht auf Kaugummi und Eis. Ich glaube, das wäre so ein Film, wo der Vater dann seinem Sohn von erzählt, so was, ja, Marvel, ach, wir haben damals ja Star Wars geguckt.
Genau, das trifft es.
Es ist so ein bisschen so wie das, was heute so die Indiana-Jones-Trilogie wäre, wenn es keinen vierten Teil gegeben hätte. Ja. Ne, so einfach so eine abgeschlossene Trilogie. Welchen vierten Teil, ja.
Ich habe gehört, die machen fünf.
Königreich des Kristallschädels. Da gibt es übrigens einen sehr guten Northcast.
Ja.
Wobei, was ich auch ganz interessant finde, ist, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Episode 1 bis 3 heutzutage nochmal entstehen würde, weil, sagen wir wie es ist, es fängt ja an als, wie gesagt, als Kinderfilm und endet halt in einer großen Tragödie. Natürlich, wir wissen, dank Episode 4 bis 6, es wird alles gut, aber der Film endet halt wirklich negativ. Und das hat man nicht so oft, dass so ein großer Film so endet. Ne? Also ich kann mir vorstellen, also angenommen, ich wäre damit aufgewachsen, ich wäre so Episode 1 wäre mein erster Kinofilm gewesen, wäre dann Fan geworden und wüsste nichts von den Filmen davor. Dann hätte ich aber wahrscheinlich nach Episode 3 gedacht, okay, das Leben ist scheiße, ne? Ich will jetzt mal Kopf. Also.
Ja, stimmt.
Okay. Dann die nächste Frage. Und zwar bei den Prequels hat das für mich zumindest so ein bisschen angefangen, klar, mit der Verbreitung des Internets in stärkere Gefilde, dass es so begonnen hat mit so Fantheorien, um so Logiklöcher und Sonstiges zu stopfen, beziehungsweise versuchen, alles zu erklären. Und ich meine, die Prequels selber sind ja auch ein Erklärversuch für bestimmte Dinge. Wie findet ihr denn das heute? Weil heute ist das ja so ein richtig krasser Hype. Meint ihr, das ist von Star Wars auch so ein bisschen gestartet worden?
Nicht gestartet, aber in ganz schön extreme Sphären jetzt auch getrieben worden mit der neuen Trilogie vor allem jetzt gerade.
Ich muss auch gestehen, dass ich Fantheorien mit der Prequel-Trilogie auch gar nicht in Verbindung bringe, sondern tatsächlich erst so mit Force Awakens.
Ja, furchtbar. Fantheorien, furchtbar.
Liebe Fans, wir lieben euch. Lasst das mit den Theorien sein.
Ja, das ja. Könnt ihr privat
halten. Weil es ja auch gute, es gibt ja auch gute, rationale, also plausible Fantheorien, aber es gibt halt auch so viel Quatsch und das hat auch viel kaputt gemacht bei der Sequel-Trilogie. Aber da können wir nächstes Mal drauf
eingehen. Da können wir das nächste Mal.
Also es gibt zwei Videoarten bei YouTube, die ich nicht angucke. Das eine sind Explain-Videos und das andere sind Fantheorien. Ja?
Wobei jetzt ist so die Frage, haben sie irgendwann dann auch so Fantheorien fast schon so ein bisschen auch in den Kanon übernommen? Ne? Also es gab ja lange die Theorie, dass Palpatine eigentlich Anakins Vater ist. Also dass er Schmie Skywalker mit der Macht geschwängert hat. und es gibt tatsächlich einen Comic. Es gibt einen Comic, der Kanon ist und wo das aufgegriffen wird.
Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist da irgendwie hier Palpatine oder irgendwie allein in seinem Büro, ja, schön ein Gläschen Rotwein, ja, Kerzen an und dann schön so mit, während im Hintergrund George Michael Careless Whisper läuft, buckelt er mit seiner Hand rum und irgendwo auf so einem Wüstenplaneten denkt sich dann Skywalker, huch!
Wie ist denn das passiert?
Was ist das denn? Ja, das, oder irgendwann, wer weiß, vielleicht hat George Lucas ja auch irgendwie so eine Rosemary's Baby-artige Szene gedreht mit Schmie Skywalker.
Vielleicht war es halt einfach nur Zufall. Ich meine, ne, vielleicht, ich meine, gut, da können wir jetzt auch wieder sagen, von wegen Rays Eltern, aber das heben wir uns ja für die nächste Ausgabe auf.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also es gab halt lange so Theorien halt zu Qui-Gon Jinn und zu Darth Maul. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein bisschen da, was heißt gestartet, aber da so ein bisschen so aufgekommen und immer verselbstständigt worden. Und klar, wir haben heute einfach das noch und nöcher und überall und
übel.
Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, das nächste Mal auch nochmal darüber zu sprechen.
Übel. Das ist gar nicht möglich, glaube ich, über die Sequel-Trilogie zu sprechen, ohne Fantheorien zu streifen
zumindest. Es wird ein interessanter Cast werden, glaube ich.
Das wird ein sehr interessanter
Cast. Und ich habe das Gefühl, wir werden uns da sehr unbeliebt machen. Einige von uns.
Ja. Nicht unbeliebter als bei unserem Last Jedi Lovecast, von daher.
Noch eine Hörempfehlung.
Genau. Die letzte Frage wäre an euch. Schaut ihr euch gerne Episode 1 bis 3 an? Oder immer mal wieder? Oder nur, wenn so ein Podcast anschaut?
Dazu kann ich sagen, ich schaue mir die immer mal wieder an. Aus zwei Gründen. Mhm. A, weil ich gerne die Reihe komplett sehe. Und B, weil ich mich einfach auf Teil 3 freue, also auf die Rache der Sith, wie er darauf hinarbeitet. Dass ich mir die ersten beiden Teile nicht sonderlich gerne anschaue, ja, aber sie gehören halt dazu.
Mhm. Ist bei mir fast genauso. Also ich kann nur sagen, wenn ich mir jetzt in den nächsten Jahren die Reihe angucken werde, gucke ich halt wirklich Episode 1 bis 6, dann vielleicht nur Rogue One und das war's dann eigentlich. Also ja, gut, Episode 8 mag ich auch, aber ich weiß nicht, je länger ich halt dann drüber nachdenke, die neuen Filme, die gönnen für mich irgendwie nicht so wirklich dazu.
No.
Und deshalb fand ich das auch, ich habe auch schon oft diese Haltung erlebt, das ist total bescheuert, dass manche jetzt irgendwie die Prequels nicht zum Kanon zählen, aber dafür die Sequel-Trilogie. Und die Prequels werden dann abgetan mit, ja, das sind ja nur billige Fanfilme. Und dann muss ich mich fragen, also wenn ich jetzt überlege, die Prequels oder die Sequels, was da Fanfilm ist, ja, kommen wir nächstes Mal zu. Ich spanne hier schon den Bogen, ich merke schon. Nee, aber sie gehören für mich einfach dazu und man muss sagen, es ist, also klar, ich gucke mir Episode 1 wirklich nicht gerne an. Episode 2 ist so ein zwiespältiges Ding, aber Episode 3 rettet dann vieles für mich auch immer. Und wie gesagt, ich kann mir viele Sachen in meinem Kopf, kann ich dann auch damit füllen, halt, was dann in der Clone Wars-Serie abgeht. Da muss man dann halt auch nochmal sagen, vielleicht ist Episode 1 eigentlich sogar ein überflüssiger Film gewesen, weil was halt immer so vergessen wird, dass halt auch dieser Krieg, dass der ja auch die Republik zerschlagen hat, dass der die Jedi auch in ihrer Moral, die nicht so wirklich definiert wurde in Filmen, aber gut, dass die auch dadurch zerschlagen wurden. Und ja, das funktioniert dann durch die Clone Wars-Serie dann vielleicht noch ein bisschen besser für mich dann im Nachhinein. Und das hätte, weiß nicht, also vieles, was in dieser Serie ist, das hätte eigentlich theoretisch in die Filme gehört. Man hätte eigentlich viel mehr von dem Krieg sehen müssen. Man sieht eigentlich nur den Anfang und das Ende.
Ja.
Und das ist schon irgendwie ärgerlich. Das ist wie eigentlich bei Nazi-Filmen. Da sieht man auch immer nur Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Ende des Zweiten Weltkrieges.
Ja, mehr ist auch nicht passiert.
mehr ist nicht passiert, genau, die Jahre dazwischen. Ich meine, könnt ihr euch eigentlich immer ermessen, wie lang dieser Krieg gedauert hat? So in den Filmen?
Naja, Zeit ist ja in Star Wars eh immer nur so eine Sache. Es gibt ja auch keine Uhren in dem ganzen Franchise.
Ja, stimmt. Und nur keine Kalender.
Keine Kalender, ja.
Ja.
Naja.
Ja, ich hatte immer so halt, also als ich im Kino saß, dachte ich mir so, ja, der Krieg hat halt 3 Jahre gedauert, weil halt 2002, 2005, ne? Aber, ja.
Das ist total logisch.
Ein Mysterium von Star Wars gelöst, dank Dominik.
Genau. Aber ich glaube, es waren irgendwie tatsächlich 2 Jahre oder so. Es gibt so eine Zeitschiene, da kann man das mal nachgucken.
Ja, da wird dann irgendwie gezählt ab der Schlacht von Geonosis oder was, ne, der ersten.
Nee, vier Jahre.
Vier Jahre.
Ja. Ja. Mhm. Aber Stu, du bist dran.
Wie war die Frage denn jetzt nochmal?
Ob du dir quasi die Prequel-Trilogie regelmäßig oder überhaupt nochmal anguckst?
Ich wollte eigentlich Episode 71 nochmal gucken. Dann dachte ich mir mal, okay, es ist der, den ich wo die letzte Sichtung am längsten zurücklegt. Also habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt. Und es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Weil auch für mich gehört zu Star Wars halt auch einfach dieses Gefühl, ja, was so ein Star Wars-Film einfach in mir auslöst. Dann muss ich halt einfach sagen, weder Episode 1, 2 noch 3 lösen diese Gefühle bei mir aus. Bei mir lösen diese Gefühle halt wirklich halt das Original aus, die Urtrilogie und halt Teile der Sequels. Ja, da können wir ja nächste Woche drüber reden. Ich bin keiner, der sagt, dass die gehören nicht dazu. Ne? Das ist halt einfach offiziell, es gehört zum Kanon und da muss man halt durch. Aber ja, ich bin kein großer Fan und selbst Episode 3, den ich auch wirklich mag, da kommt bei mir auch kein wirkliches Feeling auf. Guter Film, schöne Szenen dabei, aber nichtsdestotrotz, ja, für mich kein Star Wars Feeling. Was lasst ihr jetzt so dreckig, hä?
Guter Film, schöne Szenen, kann man machen.
Ja. Nee, also, ja, das ist halt leider so.
Okay.
Ich glaube, der Pascal, der schwängert gerade irgendwo auf einem anderen Planeten eine Frau wieder. Lacht, also.
Ja, glaube ich auch.
Was ich aber noch sagen will, ist, ja. Ich gehöre, habe ja auch zu den Leuten gehört, die, als sie halbstark und dumm waren, Episode 1 wirklich gehasst haben und dann auch so Sachen gefeiert haben. Es gab mal so einen Song, wo so 2 Deppen gesungen haben, George Lucas raped our childhood. Gehört habe ich das in dieser Dokumentation People vs. George Lucas, die wirklich ziemlich gut ist, das sollte man sich mal angucken. Und ich schäme mich so ein bisschen dafür mittlerweile. Also, und
ich, bin gespannt,
wie viele Leute sich vielleicht in ein paar Jahren schämen für das, was sie jetzt bei den Sequels teilweise abgelassen haben. Ich meine damit jetzt keine vernünftige Kritik, sondern halt Hate Speech, nenne ich es mal. Aber auch dazu vielleicht nächste Woche mehr.
Gibt es in Fanboys nicht diesen geilen Gag? Der Film baut doch theoretisch darauf nur auf, dass die irgendwie vorab Episode 1 sehen können und dann bei George Lucas einbrechen und die letzte Frage des Films ist, was ist, wenn der Film scheiße ist?
Ja. What if it sucks?
Ja. Der Film ist übrigens auch gut.
Ja, der ist so ulkig, obwohl der extrem, extrem nerdy ist.
Ja, aber der ist schon ulkig.
Also, das kann man sich mal geben.
Ja.
Genau. Ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, ich habe irgendwie beschlossen, ich werde jetzt nur noch die Urtrilogie gucken. vielleicht gucke ich dann einfach nur noch von Episode 1 das Ende und von Episode 2 das Ende und dann Episode 3 komplett nochmal irgendwann. Aber
der
ich werde
sogenannte Rappeling-Cut.
Ja, genau, aber ich werde mir das nicht mehr antun, alle 6 beziehungsweise überhaupt nicht auch alle 9 Filme zu gucken. Ich glaube, ich werde mir öfter Rogue One angucken, weil ich den mag. Aber das, weiß ich nicht, nein. Also okay, das ist durch und ich bleibe jetzt einfach bei 4, 5 und 6 und dann habe ich irgendwie so das Gesamtkonzept und dann bleibt es dabei.
Ich muss auch sagen, also letzte Woche nach unserem Cast habe ich total Bock gehabt, Star Wars zu gucken. Ja. Und jetzt, es war echt schön mit euch, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mir jetzt gleich Episode 1, 2 oder 3 angucken werde.
Ja, genau. Ja. Okay, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance, alles loszuwerden, was ihr noch sagen wollt. Wenn noch was offen geblieben ist.
Bei mir nicht.
Die Midi-Chlorianer sind scheiße. Noch schlimmer als Jar Jar Binks. Ja, möge die Macht mit euch sein. Das haben wir noch gar nicht gesagt heute, seht ihr mal.
Stimmt, ja.
Was ich übrigens gut finde.
Ja. Einfach so. Ja. Okay, das findet Pascal gut.
Ich glaube, wir haben Dreck in unserer Runde.
Okay, dann würde ich hier den Deckel drauf machen.
Mach mal einen Deckel drauf.
Genau, es war mir wie immer eine Freude, mit euch über die Filme zu sprechen, über Star Wars zu reden. Auch wenn es diesmal nicht immer so freudig war. Mir bleibt nur noch zu sagen, ganz typischerweise, wenn ihr den Podcast hört und euch gefällt, was ihr hört, dann teilt uns, liked uns, kommentiert fleißig und verbreitet die Kunde, wie Nelson bei den Simpsons sagen würde. Genau, weil irgendwie brauchen halt auch Reichweite, deswegen macht das gerne. Ansonsten würde uns einfach freuen, wenn ihr kommentiert und einfach sagt, was ihr von den Prequel-Filmen haltet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, wo ihr sagt, so, boah, das geht gar nicht. Oder auch einfach sagt, Jar Jar Binks ist die beste Nummer überhaupt.
Wir bitten euch.
Schreibt das gerne. Ja. Genau. Ansonsten bekommt ihr noch einen weiteren Star Wars Podcast. Ihr habt das schon gehört, den nehmen wir nächste Woche auf und der wird dann auch wieder in den Zeitraum eine Woche später wahrscheinlich erscheinen. Und da sprechen wir dann über Episode 7, 8 und 9 und ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird sehr, sehr interessant und ambivalent.
Nee, das wird scheiße, weil ich bin leider nicht dabei. Es wird natürlich ganz toll. Aber
was schade ist, dass du nicht dabei bist, weil wir jetzt 3 gegen Thomas. Jetzt sind
zwei. Ja, ich kann hier schon mal sagen, ich mag Episode 8 sehr gerne. Ich finde Episode 7 sehr interessant und ich finde Episode 9 zum Kotzen. Das vorab. Und ja.
Ja, damit hätten wir eigentlich den Cast für nächste Woche schon abgehakt, glaube ich.
Also, das war jetzt nur meine Stellungnahme. Ja, ich bin ja beim nächsten Mal nicht dabei.
Das war ein Teaser, der jetzt nirgendwo hinführt.
Genau.
Wir wollen nur die 2 Stunden irgendwie voll machen. Ne?
Genau.
Ja, okay. Dann dürft ihr alle nochmal Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss.
Wer möchte anfangen? Okay, alle gleichzeitig. Tschüss. Genau. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.